Och, eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 45. Folge Och, eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben heute einen Gast. Und das ist die Journalistin und Filmemacherin Natascha Geier, deren zweiteilige Dokumentation Die Hamburger Schule, eine Musikszene zwischen Pop und Politik, ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt. Hallo Natascha, schön, dass du da bist.
Hallo Erik, hallo Jan, schön, dass ihr mich da habt.
Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Hallo Jan, sag doch auch mal was, damit wir auch wissen, du bist wirklich hier im Raum.
Ich bin im Raum und ich freue mich auch.
Jan ist in the house. Okay, über deinen Film Die Hamburger Schule reden wir heute im zweiten Teil des Podcasts. Im ersten widmen wir uns einem auch eine noch Spezial über die besten Musikdokumentationen aller Zeiten. Wie immer bei unseren Charts-Folgen, die HörerInnen, die schon länger dabei sind, kennen das, läuft das Ganze streng subjektiv ab. Jeder von uns hat ohne das Wissen der anderen seine persönliche Top 5 der besten Musikdokus erstellt und die tragen wir gleich vor und reden ein bisschen drüber. Und natürlich versuchen wir euch auch zu sagen, wo ihr diese Formate sehen könnt. Wenn jemand die gleiche Doku von uns drei höher platziert hat, ertönt hier ein gruseliger Buzzer und wir verschieben das Thema auf später, um darüber zu reden. Dann würde ich fast sagen, Natascha, willst du mal mit deiner Nummer 5 anfangen?
Ich möchte vorher aber noch eine Frage ins Rennen werfen. Also ich habe mir da viel Gedanken gemacht, als du mir geschrieben hast, wir wollen das machen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich habe ja noch nie eine Musikdoku gesehen. Mir fällt ja gar nichts ein. Ist ja schrecklich. Dann habe ich natürlich, stimmte natürlich nicht, mir fielen dann doch etliche ein. Und dann habe ich gedacht, ja, aber was heißt jetzt überhaupt Musikdoku? Also reden wir über strikt dokumentarische Formate? Reden wir über Filme im Sinne von 90 Minuten? Reden wir vielleicht auch über fiktionalisierte Formate oder Konzertfilme? Und insofern, ich habe eine Mischung aus allen möglichen und wäre flexibel.
Okay, also meine Grenze wäre, glaube ich, das Fiktionale gewesen, also wo nichts fiktionalisiert ist, was aber nicht heißt, dass es nicht irgendwie sowas wie animierte Elemente darin geben kann oder sowas. Aber also ein Film, der strikt fiktional mit einem Cast und mit sozusagen Platzhalterinnen für echte Lebewesen auftritt, das wäre für mich so die Grenze gewesen.
Was okay, also kein Control, kein Rocketman.
Genau, Bohemian Rhapsody, kein Almost Famous.
Die wären ja auch alle schon oben dabei gewesen, genau. So, die du gerade genannt hast. Sowas ist einfach geile Filme.
Aber was ist dann mit Konzertfilmen?
Habe ich nicht dabei. Kann erlaubt sein, ist dann vielleicht bei mir auch einer dabei.
Ja.
Natascha, leg einfach mal los, bevor wir die Leute mit Regelkunde hier vertreiben.
Darf ich vielleicht auch zuerst eins sagen, was ich ganz schlimm fand, als ich nochmal mich befasst habe mit der Thematik? Also so ein absolutes Negativbeispiel.
Hörst auf. Ja. Hoffentlich ist das keins von dem, was wir dabei haben.
Das ist meine Nummer 1.
Okay, das war diese Robbie Williams-Doku bei Netflix.
Ja, habe ich aber auch von vielen gehört, dass sie ganz schlimm gewesen
ist. Also die fand ich richtig schrecklich. Ich habe mir nämlich überlegt, also insofern, ich bin euch total dankbar für dieses Ranking. Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel im Vorfeld rede. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wann ich überhaupt eine Musikdoku gelungen finde oder was für mich Elemente sind, die drin sein sollten. Und ich finde gut, wenn eine Doku das sie präsentiert, nicht vorführt, also nicht peinlich macht. Und das war zum Beispiel bei Robbie Williams. Ich fand das ganz schlimm. Der hing ja in einer Unterhose immer auf so einem großen Bett rum und regelte sich da so und wirkte eigentlich die ganze Zeit total schockiert. Und ich meine, gut finde ich auch, wenn eine Dokumentation was über die Lebensumstände und das politische, gesellschaftspolitische Klima erzählt. Mhm. Das tat diese Doku, aber insgesamt war es halt eine ganz große Selbstbeweihräucherungsmaschinerie. So wie Beckham, was jetzt nicht so. Insofern, also Negativbeispiel, jetzt gucke ich auf meine Liste und würde sagen, auf Platz 5, oh Gott, habe ich überhaupt 5? Doch, ich habe 5. Ich habe mehr. Also gut, ich sag mal, auf Platz 5 positioniere ich Nico Eicken von Susanne Ofteringer von 1995.
Schöne Idee, den hatte ich völlig vergessen. Den habe ich sogar hier in Hamburg in der Kinopremiere gesehen und dann später nochmal im Fernsehen, glaube ich. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, aber hatte ich tatsächlich vergessen.
Das ist eine ZDF-Produktion gewesen, interessanterweise.
Ist das über Nigo? Ist das über die von
Christa Päffgen, genau.
Ja, okay, die kennst du gar nicht?
Nee, kenn ich nicht. Ah.
Und also man kann den auch tatsächlich nur noch bei YouTube gucken. Mhm. Also im Moment gibt es den nirgendwo anders.
Aber es ist doch geil. Also YouTube ist ja der demokratischste ja, Ansatz,
total,
um was zu gucken.
Total. Und was ich an diesem Film wirklich gut finde, ist, dass natürlich erstmal überhaupt eine Frau über eine Frau, die lange im Schatten von Männern stand, berichtet. Und dass sie nichts beschönigt. Also dass die Heroinsucht, die Kaputtheit der Szene als auch von Christa Päffgen ganz gut rauskommt und gleichzeitig klar wird, dass es sich um eine vollkommen unterschätzte Musikerin handelt, die wirklich tolle Songs geschrieben hat und vor allen Dingen von den Männern in ihrem Umfeld halt sehr klein gehalten wurde.
Ich finde das super, dass du die erwähnst, weil ich fand die auch ganz toll, ganz bewegend. Das ist so ein Film, der wirklich ganz nah dran ist an den Protagonisten. Da ist doch noch ihr Sohn drin. Ne?
Der ist inzwischen gestorben.
Der genauso aussieht wie Alain Delon, aber der Vater hat sich immer nicht zu ihm bekannt.
Genau.
Also diese Scham und diese Wut darüber hat man bis in die Filmaufnahmen gespürt. Das ist mir ewig in Erinnerung geblieben. Aber auch wie intensiv die Leute, die GesprächspartnerInnen in dem Film sind und wie schön die Musik und die Karriere. Es ist wirklich ein ganz toller Dokumentarfilm.
Und halt auch einer, der wirklich polarisiert, weil ich meine, erst geht man ganz gut mit ihr und denkt so, ja. Und dann kam aber der Punkt, erst auf 3/4 oder so, wo ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich aber auch wirklich die Nase voll, also auch jetzt beim nochmal gucken, als dann eben andere Leute erzählen, dass sie ihrem kleinen Kind, ihrem Sohn, den sie halt irgendwie so mitgeschleift hat, auch schon mit 4 Jahren Tabletten gegeben hat. Die hat mit ihm Heroin genommen und so. Also die hat ihr Kind halt systematisch kaputt gemacht.
Hat ihn angefixt später. Hm. Ja,
das ist natürlich wirklich richtig hart. Aber das ist auch toll, dass der Film das wagt, das zu benennen.
Das heißt, der Film geht auch weit über das Musikalische hinaus.
Ja.
Also okay, also ist ja gerade die Metaebene, die uns allen wahrscheinlich wichtig ist.
Erzählt ihre Lebensgeschichte, so wie sie dann, als sie aus Köln kam, sie glaube ich, ne, war sie nicht ein Model oder so?
Sie war ein Model, aber
New
die
York gegangen, ja. War dann bei Velvet Underground so im Dunstkreis und
na, mehr als im Dunstkreis,
naja,
sie hat
klar.
ja gesungen.
Genau, stimmt, ja.
Also insofern maximal, sie war in der Factory-Dunstkreis, aber in der...
Aber ja. So kam sie zu Velvet Underground, das meinte ich. Genau. Ne? Nee, ein toller Film. Und den gibt es momentan nur bei YouTube, auch keine DVD oder so irgendwie.
Hab extra alles nachgeprüft.
Tatsächlich, ja, tatsächlich eine Erinnerung. Also für mich, den vielleicht mal wieder zu gucken. Jan, wie sieht's mit deiner Nummer 5 aus?
Ich habe nicht so ein weibliches Thema.
Weil du darfst doch Männerthemen.
Ich fiel mir gerade auf, als ich meine Liste nochmal so durchgeguckt habe, dass sie sehr männlich gestrickt sind. Aber ich habe tatsächlich, jetzt bitte nicht erschrecken, Rammstein in Amerika genommen von 2015 von Hannes Rossacher. Und ich habe den tatsächlich nochmal geguckt, jetzt auch so im Hinblick darauf, was es letztes Jahr halt für eine Debatte gab, um so dieses misogyne, sexistische Nazi-Kitsch-Bild, das die so in die Welt geblasen haben. Und habe geguckt, ob man das in diesem Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Also
nein. Ich bin kein Rammstein-Fan oder Kenner. Ich weiß, dass du die Konzerte immer ganz großartig fandst.
Ich war bei einem
wie
Konzert
alle,
immerhin.
Wie alle, da mal so, waren,
ja.
glaube ich.
Ja, ich war mal auf einem eingeladen. Und das ist halt einfach, der betrachtet den Lebensweg von ihrem ersten Besuch in New York 1993, als sie noch gar keine Band waren, sondern sich da mehr oder weniger zufällig getroffen haben, bis sie vor 9 Jahren 2 Konzerte im Madison Square Garden gespielt haben, die innerhalb von 8 Sekunden ausverkauft waren. Und es ist ja ein Mega-Hype in den USA. Das ist auch noch ganz anders gehypt als hier, weil die da so als kulturelles Phänomen wahrgenommen werden und gar nicht so sehr als so ein neues deutsches Härtebrett. Und ich habe da drin halt gesucht in diesem Film, ob man das schon findet, was sich jetzt irgendwie in diesen Enthüllungen vor einem Jahr, letztes Jahr war das, ne? Ob sich da was wiederfindet. Und das habe ich nicht gefunden, aber ich habe entdeckt, mit was für einer kindlichen Egalhaltung an die Ästhetik und an die Systematik von Rammstein herangegangen wird. Und da, unter diesem Gesichtspunkt habe ich diesen Film nochmal gesehen, der halt richtig toll gemacht ist, weil Hannes Rossacher einfach richtig gute Musikdokus macht. Und war aber auch gleichzeitig so ein bisschen entsetzt darüber, wie man die Realität ausblenden kann, wenn man so eine Dokumentation macht, weil sich da ja schon vieles angedeutet hat von dem, was halt an Gewalt in diesem Kosmos mitschwingt und sowas. Also trotzdem eine Wahnsinns-Doku, die unglaublich viele Leute aus der allerobersten Riege des globalen Rock vor die Kamera bekommt, die alle irgendwie so ihre Sicht auf Rammstein schildern. Deswegen habe ich den auf Platz 5 gewotet.
Hast du schon gesagt, wo man die sehen kann?
Ist das immer, soll man das mal gleich sagen? Das ist, also es ist leider einer, den es nicht bei YouTube gibt, sondern bei Apple und bei Prime auf Abruf hört.
Aber die haben es nicht rausgenommen.
Nee, haben sie nicht.
Okay. Nee. Ja, dann komme ich mal zu meiner Nummer 5 und das ist eigentlich eher eine Reihe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Classic Albums. Sagt euch das was?
Nee.
Das ist eine Reihe, die hat insgesamt 45 Folgen. Die lief von 1992 bis 2012. Und das ist eine Doku-Reihe über die Entstehung von bekannten Rock- und Pop-Alben. Also, und das Prinzip ist immer das, dass die Band oder der Künstler, die Künstlerin nochmal in das Studio zurückgehen, wo das Album damals aufgenommen wurde. Und sie hören sich mit dem Toningenieur, Produzenten zusammen die Songs an und reden darüber, wie sie die und die Spur, holen dann so einzelne Spuren hoch, und reden darüber, wie sie auf die Idee gekommen sind, warum sie das so gemacht haben und nicht anders. Und gut, ich habe auch früher immer Musik gemacht. Oder wer sich mit Musik intensiver beschäftigt hat, der kennt, glaube ich, die Reihe. Ich habe zum Beispiel ganz großartig ist die Folge über Steely Dan, Aja, Fleetwood Mac, Rumours, Beach Boys, Pet Sounds. Also das sind so drei Alben, die ich auch ganz toll finde. Und wozu es Dokumentationen gibt. Und das ist halt so, wenn man so ein bisschen nerdig wissen möchte, wie Musik, berühmte Musik, die die meisten Leute kennen, entstanden ist. Und dann ist es einfach genial, wenn man dann mal im Studio mitgenommen wird und mal so einzelne Spuren dann einfach hört von dem Album. Und es ist total faszinierend. Und manche von den ProtagonistInnen, die sind halt auch sehr, sehr unterhaltsam, wenn sie dann sich 20, 30, 10, 40 Jahre zurückerinnern. Ich habe mal geguckt, die meisten Filme kriegt man nur auf DVD oder gar nicht. Aber in der Arte Mediathek gibt es derzeit 5 Episoden und zwar über Nirvana, Nevermind, Amy Winehouse, Back to Black und auch noch über Alben von John Lennon, Carly Simon und Duran Duran. Also wenn ihr euch für die Machart dieser Reihe Classic Albums interessiert, könnt ihr da zumindest in der Arte Mediathek das mal anchecken. Die anderen von mir genannten, für mich sehr wichtigen Filme, die ich auch teilweise mehrmals gesehen habe, die kann man maximal, glaube ich, auf DVD oder vielleicht auch bei YouTube.
Und Amy Winehouse ist dann wahrscheinlich schon das jüngste Album da drin? Oder wie lange gehen
die? Ich habe genau die 5 Filme, die jetzt in der Arte Mediathek, die sind immer so 45 Minuten, das ist ja wirklich Doku-Länge. Ich habe die 5 Filme, die jetzt in der Arte Mediathek derzeit stehen, alle nicht gesehen. Deswegen, klar, Amy Winehouse kann sich nicht mehr ins Studio setzen und ihr Back-to-Black-Album analysieren. Wie sie das gemacht haben, vielleicht ist es der Produzent oder so, ich weiß es nicht. Ist es nicht auch Mark Ronson?
Kann gut sein, dass der alles gemacht hat.
Aber den kommen wir vielleicht später noch. Aber der ist doch kein Filmproduzent. Achso, du meinst als Musikproduzent.
Ja, genau.
Ich finde auf jeden Fall aber ganz interessant, dass wir offensichtlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben zu bewerten. Insofern bin ich wirklich neugierig, was bei euch noch kommt und ob wir wirklich so Filme haben, die sich auf den ersten Plätzen battlen.
Ja, bis jetzt mussten wir den Buzzer noch nicht betätigen.
Ich glaube,
wer weiß.
Nicht mehr, ne?
Nee, glaube ich nicht mehr.
Natascha ist dran mit ihrer Nummer 4.
Ich bin dran mit meiner Nummer 4. Jetzt muss ich mal stark überlegen, was ich jetzt als Nummer 4...
Du bist ganz spontan. Entscheidest du das jetzt hier vor Ort mit deinem Handy?
Na, ich hab eine Nummer 1. Ich habe eine Nummer 1, aber darunter ist so ein bisschen alles möglich, würde ich behaupten. Also vielleicht setze ich auf die Nummer 4 The Greatest Night in Pop. Mhm. Netflix 2024.
Immer noch nicht gesehen.
Erzähl mal, also schieß einfach los.
Also es geht um dieses We Are The World-Lied, das zur Bewältigung der Hungerkatastrophe in Äthiopien und Eritrea komponiert wurde von Quincy Jones und Michael Jackson. Und dieser Song ging ja dann über, also der Erlös dieses Songs sollte dann ja den Hungernden in Afrika zugutekommen. Und dieser Film erzählt, wie es eben gelungen ist, all die berühmten MusikerInnen, SängerInnen in einer Nacht in einem Studio in Los Angeles zusammenzuholen und dieses Stück einsingen zu lassen.
War es 86 oder bin ich da jetzt?
85?
Ich glaube, okay. Ja.
Ich glaube auch. Und es sind wirklich, also das Who's Who der damaligen Musikszene ist da. Und es war also alles super geheim und Es sind Talking Heads von heute dabei, also Quincy Jones und, nee, gar nicht, war Lionel Richie und der war auch maßgeblich dabei beteiligt. Und Sheila E. und. Also viele berühmte Leute sitzen vor der Kamera, erzählen über damals. Und was total verrückt ist, die haben damals schon an letztendlich an ihre Musealisierung gedacht und hatten da etliche Kamerateams am Start. Also es gibt wirklich viel Material und rein filmisch ist das wahnsinnig toll gemacht. Also wie von A nach B nach C geschnitten wird, wie diese Stimmung rekreiert wird. Es ist natürlich, also ich finde persönlich, oh ja, genau, ich persönlich finde kein guter Song, fragwürdiges Unternehmen, aber davon mal abgesehen, rein als Dokumentation sehr interessant und meine zwei Lieblingsmomente sind, dass man erfährt, dass Al Jarreau sowieso nur total besoffen performen konnte und auch dann den anderen auf die Nerven gegangen ist. Nee, ich habe drei Lieblingsmomente. Dann der zweite, dass Sheila E. äußerst verbittert ist, weil ihr klar wurde, sie ist nur eingeladen worden, um Prince dazu zu holen, was nicht gelingt. Und sie geht dann auch vor dem Start der Aufnahmen. Und das dritte ist Bob Dylan, der die ganze Zeit total missmutig ist. Das müsst ihr euch angucken. Man sieht ihn immer so am Rande, so ein Männlein, Mitte 50, mit so, oder weiß ich nicht, wie jung er damals war, jünger auf jeden Fall, mit heruntergezogenen Mundwinkeln, der so wie ein Fremdkörper im Raum steht und sich nachher von Stevie Wonder sagen lassen muss, wie er seine Hookline singen soll. Sehr lustig.
Großartig. Also meine Frau hat es gesehen, hat mir auch schon da viel davon vorgefeiert, aber sie hat es auch vor allem, oder wir haben das vor allen Dingen auch in den Kontext gesetzt über diese Debatte, die gerade zu Do They Know It's Christmas gerade entstanden ist, weil das ja wirklich so, und das ist ja auch ein fürchterliches Lied, aber das gleichzeitig ja noch so einen komischen paternalistischen Philo-Rassismus transportiert, ne? Weil so, ey, wissen die Deppen überhaupt, dass Weihnachten ist und so? Und es ist ja die ganze Zeit immer so dieses Rangeschmeiße an dieses, also ist ja so ein wie nennt sich das im Greenwashing-Bereich, wenn es so Social-Washing oder sowas, ne? Die wollten sich halt alle ein bisschen was auf die Fahne schreiben, sind aber gleichzeitig irgendwie in ihrem sehr gut gefüllten Geldozean weitergeschwommen und sowas und haben halt zwischendurch mal was für die Leute in Afrika gemacht, denen es irgendwie mies geht. Und das ist, glaube ich, beides. Ich weiß nicht, ob das in dem Film
zum Tragen kommt. Doch, das ist auch so. Das wird auch diskutiert innerhalb des Films. Gibt es dann so Stimmen und wo dann irgendwie tatsächlich, weiß ich nicht mehr, wer vielleicht, ist ja egal, weiß nicht mehr, wer ein Musiker kommt und will dann, dass man eine Strophe auf Suaheli singt und dann wird dann nachts auch diskutiert, dass das in keine Sprache ist, die man in Eritrea und Äthiopien spricht und. Also da, und es sind, ja, also es ist auch historisch tatsächlich ein interessantes Dokument, finde ich.
Also wenn man ein bisschen älter ist und diese ganzen Stars kennt, ist, glaube ich, einfach eine einzigartige Sache allein deswegen, weil wahrscheinlich noch niemals so viele damals weltberühmte Menschen in einem Raum zusammen waren, was gemacht haben, oder?
Ja, aber das fand ich damals schon kacke. Also das fand ich dieses Superlativistische daran und halt nur die A-Liga-Leute. Ja, also in meiner Szene war das kein Song, den man gehört hat oder toll fand, also so.
Nee, aber das, es ist ja auch als Sozialexperiment. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, ich kenne nur den Trailer und ich habe mir schon lange vorgenommen, deswegen habe ich gleich gesagt, habe ich immer noch nicht gesehen. Aber das ist, man kann das ja auch als Sozialexperiment betrachten, dass man einfach mal so, wie du jetzt gerade Bob Dylan beschrieben hast, wie reagieren eigentlich diese ganzen sehr unterschiedlichen, riesigen Egos, wenn die zusammen in einem Raum sind, auf den oder die anderen oder ihre Rolle, die ihnen dazugewiesen wird. Wird das sowas auch so rausgearbeitet ein bisschen in dem Film? Ein
bisschen. Man kann halt auch viel in Gesichter gucken. Das ist ja das Interessante.
Ja, ich war damals noch gar nicht Teil irgendeiner Szene. Deswegen habe ich das, glaube ich, fand es total toll. So alle Leute, von denen ich halt teilweise nur so mal einen Namen gehört hatte, waren auf einer Bühne und sowas. Das hat mich als Kind total fasziniert.
Und die Stelle mit Cyndi Lauper, wo sie so aus...
Ja, genau, alle mussten immer so ihren Signature-Move machen musikalisch. Signature, ne? Und sie musste dann halt einmal so ihre Peitsche schwingen und sowas. Und das war, glaube ich, das war alles totale PR. So, und das, ja, aber das habe ich so damals negativ nicht gecheckt.
Das war auch schön irgendwie.
Ja, ich fand's schön. Also das, aber ich war auch, glaube ich, wie alt war ich da? 13
oder? Schön, Natascha, dass du diesen Film erwähnt hast, weil ich glaube, das ist schon auch eine der viel diskutierten und großen Musikdokumentation der
jüngeren Vergangenheit.
Was Neues. Mhm. Genau. Ja, und deine Nummer 4.
Ich habe nur so altes Zeug dabei, also älteres Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Last Days Here. Habt ihr da was von gehört? Von 2011.
Das sagt mir gar nichts.
Ist wieder so ein altes Hardrock-Thema. Da geht es um, höre ich gar nicht, sage ich jetzt, schmeiße ich hier mal rein. Es geht um Bobby Liebling, den ihr nicht kennen werdet. Und dann kennt ihr wahrscheinlich auch nicht die Band Pentagram. Das war eine, die so den Doom Metal in den frühen 70ern miterfunden hat, zusammen mit Black Sabbath. Und dieser Bobby Liebling ist ein Typ, der lebt immer noch, ich weiß nicht, ob er jetzt noch lebt, aber der lebte zu der Zeit, als die Doku gemacht wurde, noch bei seiner Mutter im Keller, hat da gekifft und ist total gescheitert an seiner Karriere, weil er irgendwie immer viel Größeres wollte. Und dann gibt es so zwei ein Fan, der heißt Damien Fenton. Der ist also so ein Metal-Fan und der ist ihm auf die Spur gegangen und hat dann versucht, mit dem halt wieder was auf die Beine zu stellen. Also wieder sozusagen seine Karriere wieder zu beleben.
Das erinnert mich sehr an einen Film, den ich später noch erwähnen werde.
Bin gespannt so. Und das ist halt, man sieht, wohnt hier so einerseits zum Selbstzerstörungsprozess, also so maximal autoaggressiven Selbstzerstörungsprozess von diesem Bobby Liebling bei, weil der sich komplett selbst zerstört hat, aber gleichzeitig auch so ein super Egomane ist, der Meinung war, dass niemand geilere Musik macht als er und der sich halt wirklich als so ein Gott bezeichnet hat. Und gleichzeitig aber auch so dieses Fandom der Dokumentaristin, also so diese Frage, finde ich, die sich daran entspinnt, wie viel Hingabe zum Berichtsobjekt ist eigentlich legitim? Ja, ich finde, an der Dokumentation kann man sich, das ist auch 90 Minuten, also klassische Länge, kann man sich gut heranhangeln an diese Frage, wie viel Fandom erlaubt ist, was mit dem Berichtsgegenstand von den Berichtenden betrifft und sowas. Und da kannst du als jemand, der selber Dokumentation macht, eher noch was zu sagen. So, ist es okay, wenn man das, worüber man berichtet, liebt?
Ist
okay, wenn Fans Filme machen, kann das, oder was bringt das mit sich? Zu was für Produkten führt das in der Regel?
Schwierig zu sagen. Ich finde, man muss es in erster... Entschuldigung, muss, glaube ich, gleich noch mal husten. Ich hoffe, es war nicht zu laut im Mikrofon. Ich finde, man muss es halt transparent machen, dass man Fan ist und nicht so tun, als ob man objektiv über irgendwas berichten würde. Wenn man eine persönliche Verbindung hat, also das ist ja auch ganz klar eine Frage, die auf meine Dokumentation über die Hamburger Schule zielt, weil ich natürlich viele Leute von früher kenne oder noch mit denen befreundet bin. Ich finde, wenn man das sagt, kann natürlich auch so eine Liebe zu einem Thema noch ganz neue Dinge hervorbringen. Also in Gesprächen oder in der Haltung. Es kann aber natürlich, wenn das jetzt so ein Stalking, ich kann das ja gar nicht sagen, ich kenne ja den Film nicht, ja, zu diesem Metal-Typen. Aber wenn das dann so Stalking-Qualitäten hat, ist vielleicht auch gruselig, weiß ich nicht. Also hat, bei dem Film jetzt?
Nee, hat es nicht, weil so einen Typen liebt man auch nicht. Also er liebt halt eher die Musik und so diese Pentagramm waren wir für diesen Fanden wichtig. Aber ich glaube, das wird auch alles ganz schön abgebügelt, als er die Person kennenlernt. Also als er ihn da in diesem Kifferkeller bei seiner Mutter hängen sieht. Das ist auch so ein Geist. So, das ist der ist gar nicht richtig. Der ist irgendwie so zwischen Himmel und Hölle, ist der so, hängt der fest. Und will aber immer noch Musik machen. Und das ist eine ganz, also deswegen finde ich das so toll, weil man halt auch sieht, wie destruktiv dieses Genre ist und was das mit den ProtagonistInnen macht, oder in diesem Fall vor allem ja beim Metal hauptsächlich Protagonist ohne Innen. Dass es halt auch einfach echt eine Menschenschredder ist. So. Und das wird da ganz gut dargestellt. Und deswegen fand ich den toll, den Film. Gibt's noch, kann ich noch ganz kurz sagen, gibt's bei YouTube. Also das ist der hat auch einen Sundance-Preis gewonnen mal. Also beim Sundance Film Festival ist er prämiert worden und läuft über so einen Sundance-Kanal bei YouTube und kann man da sehen.
Du hast ja sehr demokratische Angebote heute
als nicht nur
YouTube-Features. Ja, Jan, dann kannst du ja schon mal deinen Buzzer in die Hand nehmen. Ich weiß es nicht, ob vielleicht doch jemand höher hat. Meine Nummer 4 ist ein Format, über das wir tatsächlich hier im Podcast schon gesprochen haben, auch wenn das schon 2 Jahre her ist oder so. Und zwar heißt das Mark Ronson Watch the Sound auf Apple TV Plus. Natascha, du schüttelst auch den Kopf. Also das ist dieser sehr bekannte Musikproduzent Mark Ronson, der mit den ganz Großen gearbeitet hat, Amy Winehouse, Lady Gaga, Lily Allen, Queens of Stone Age, Paul McCartney und so weiter. Und der Ronson ist aber auch selbst Musiker und er hat eine ganz ungewöhnliche Musikdokumentation für Apple gemacht. Und zwar erzählt er nicht über bestimmte Stile oder über bestimmte Leute. Er erzählt etwas über technische Features und die Folgen heißen Autotune, Sampling, Reverb, Synthesizer, Drum Machines und Verzerrung. Und er versucht, diese in der Pop- oder in der Rockmusik relativ wichtigen technischen Features, wie in so einer History zu erzählen. Warum ist das eigentlich, wie haben die sich entwickelt? Warum hat man das gemacht? Wie haben die Leute damit gearbeitet? Welche berühmten Alben oder Musiker haben die groß gemacht oder verändert? Jan, du kannst dich noch an die Doku erinnern, oder?
Ja, ja, ich fand die Move auch ganz interessant. Also ja. So, aber es ist ja auch, ist ja generell ein interessanter Dokumentationsmove, dass du dir so Platzhalter suchst für das, was, worüber du eigentlich erzählen willst. Also, dass du dir eine Stadt suchst und erzählst daran die Menschen oder umgekehrt oder sowas. Das ist, glaube ich, interessant.
Aber weil ich ja jetzt schon die zweite nach diesem Classic-Album, schon sozusagen die zweite technische Disziplin hier nenne, muss man auch sagen, das hört sich jetzt wirklich sehr nerdig an, aber der Ronson schafft es, oder die mit ihm den Film gemacht haben, dass das sehr, sehr zugänglich ist. Also dazu trägt natürlich auch bei, dass der Ronson halt wirklich das Who is Who des Pop kennt und da wirklich die allergrößten Stars mit ihm zusammensitzen. Keine Ahnung, er spielt dann irgendwie mit einem Sohn von John Lennon irgendwie einen Lennon-Song und zeigen daran, wie der Lennon das damals gemacht hat und so. Aber es gibt auch, oder er sitzt mit den noch überlebenden Beastie Boys zusammen und erklärt irgendwas zu Sampling oder so. Es ist wirklich auch, man kann es sehr, sehr gut angucken. Und dass man gleich mit Autotune einsteigt und dann erfährt, dass irgendwie der Erfinder von Autotune eigentlich ein Typ ist, der irgendwie mal, keine Ahnung, Ölquellen im Ozean damit entdecken wollte. Es ist alles ziemlich abgefahren. Man kann ziemlich viel lernen in dieser Dokumentation und sie macht auch gleichzeitig unheimlich Spaß und sie machen dann auch immer ein bisschen Musik. Der Ronson macht mit seinen Gästen dann auch immer Musik und versucht dann diese Features einzusetzen. Also ich fand die ganz toll. Die Doku.
Ist auf jeden Fall total hilfreich, wenn du so einen Namen hast, dass wenn du bei den ganzen Superstars anrufst, nicht nur als Nummer erscheinst, sondern als Name erscheinst. Ja. Sowas. Das ist also ist eine super privilegierte Position, aus der heraus du natürlich echt einen richtig geilen Cast.
Genau. Also wenn ihr Zugang zu Apple TV Plus habt, schaut euch diese Musikdoku mal an. Gleich die erste Folge bei Autotune fand ich ziemlich faszinierend. Kommen wir schon zu unserem Podium. Natascha, was ist deine Nummer 3?
Ich möchte jetzt auch mal in eine Serie gehen. Also, und zwar aber eine Folge der Serie This is Pop, Netflix, und zwar die Folge This is Britpop. Die ist von, ich hatte mir das sogar mal aufgeschrieben, ich glaube, es ist 3 Jahre alt oder so, ist bei Netflix eben zu sehen. Und diese Serie hat insgesamt, ich will nicht lügen, aber ich glaube, mich zu erinnern, 6 Teile, die verschiedene pophistorische Phänomene erzählt. Unter anderem auch Autotune, dann das ganz interessant auch Schweden zum Beispiel als, also nicht nur ABBA, sondern als Hitfabrikationszentrum und so weiter und so weiter. Boybands, bla bla. Ich finde aber diese Folge Hallo Britpop richtig gut, weil die geht halt sofort voll auf die 12 mit dem Konflikt zwischen Blur und Oasis, dem großen Battle zwischen den vermeintlichen Britpop-Bands und erklärt dann auch grafisch, also mit tollen Animationen und einer sehr, sehr lustigen Erzählhaltung, die sehr ironisch ist und frech ist, erzählt sie, worum es überhaupt ging und woher dieser Begriff Britpop kommt, wovon man sich abgrenzte, als eben gegen Grunge, wie die Gesellschaft damals überhaupt war. Und das ist sehr lustig anzugucken und wahnsinnig informativ und kommt tatsächlich aus, ohne jetzt so Talking Heads wie Damon Albarn selbst.
Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Hast du schon gesagt, wo die läuft?
Ja, bei Netflix.
Bei Netflix ja. Kann man die ganz normal kriegen.
Ja, ja, und die Serie auch, heißt This is Pop, die ist toll.
Ich glaube tatsächlich, dass ich da sogar gelernt habe, dass, oder so ein Relearning hatte, dass es vorher mal den Begriff Raven gab, der überhaupt nichts mit Techno zu tun hatte, sondern dass das waren irgendwie so die Happy Mondays und sowas. Das war so irgendwie da so ein Übergang aus so Disco in das, was dann
so später Hacienda, Blackpop hatte. Manchester.
Sowas, genau, Manchester Szene. Oder Manchester und sowas. Und das habe ich wieder gelernt. Das wusste ich gar nicht mehr so richtig. So Rave ist eigentlich gar kein Techno-Begriff.
Es gab doch auch mal, war das noch späten 80er, so Rave-Sampler, wo diese ganzen Bands auch drauf waren. Ich weiß noch, da habe ich auch mal in meiner frühen Studenten-WG auch mal sowas gehört. Das musste man damals hören, sonst gehörte man nicht dazu. Den Rave-Sampler.
Kann man auch immer noch auflegen. Ist auch immer noch zum Tanz.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja, und deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist Montage of Heck. Hat das jemand gesehen? Das ist
Der Nirvana-Film.
Der Nirvana-Film. Mm, das ist auch so von Brad Morgan. Auch ein super Fan. Also wieder genau dieselbe Debatte. Und der porträtiert hat das Leben von Kurt Cobain vor allem und damit natürlich auch Nirvana. Und hat so als wichtigsten Talking Head hat er Courtney Love, die halt richtig also wirklich auch schmerzhafte Blicke in das Leben und das, also in das Leben dieser beiden, die waren ja auch total symbiotisch und haben ja, also Kurt Cobain war ohne Courtney Love ja überhaupt nicht denkbar in allem, was er gemacht hat.
So wie Lennon und Ono ein bisschen, ne?
Ein bisschen wie Lennon und Ono, ich weiß bloß
nur
nicht,
mit viel mehr Heroin.
Viel mehr Heroin und ich weiß, also Ono war ja beim Rest der Band nicht so wohl gelitten und ich glaube, Courtney Love steckte viel mehr drin in Nirvana, so wie ich das verstanden habe. Und das ist halt so ein Montagefilm, der ganz stark über Animationen funktioniert. Da wird viel in so Found Footage reingeguckt und das wird dann irgendwie reanimiert, also über Comic-Strips und über so kleine Flashes, die da so rein. Also sehr viel technische Spielerei und man lernt unglaublich viel darüber, wieder dasselbe wie bei Last Days Here, wie destruktiv dieser ganze Zirkus, in dem sich die Leute aufhalten und da eigentlich nur Musik machen wollen. Also so Kurt Cobain soll irgendwann mal gesagt haben, er möchte 3 Millionen Dollar verdienen und dann Junkie werden. So, das hat also so ganz früh veranlagt, das, was dieses Geschäft mit den Leuten macht. Aber eigentlich hat er halt irgendwie so als Mucker im Übungsraum in Seattle angefangen. Und diesen Prozess darzustellen und das gleichzeitig aber auch als Fandom-Doku zu machen, das ist eine ganz tolle Bewegung, die der Brad Morgan da auf sein Finale zugesteuert
hat. Und da sind auch so, ich habe den auch mal gesehen, aber ich glaube nicht ganz komplett, da sind auch so Cartoons drin,
genau, ne,
die dann so den Alltag, also sozusagen das, was man nicht weiß von Kurt Cobain,
ja.
Da wird er dann so als Männchen gezeichnet.
Ne? Sowas, und du siehst auch immer so Fixer-Szenen, wo die beiden halt irgendwie in ihrer Bude hängen und dann zoomt die Kamera so mit so komischem Geblubber darauf zu und sowas, natürlich alles nachgestellt.
Ja.
Und das ist eine, also man hat natürlich so wie jemand wie ich, für den war Kurt Cobain Gott, so Anfang der 90er. Das war alles, er hat alles auf den Kopf gestellt in meinem musikalischen Selbstwertgefühl und Wissen und auch in der praktischen Herangehensweise an Musik, hat alles auf den Kopf gestellt. Und wenn ich den sehe, geht halt sofort ein Karussell in mir los. Und dieses Karussell wird von diesem Film total in Gang gehalten. Das fand ich sehr spannend, also auf so einer persönlichen Ebene sehr spannend. Kann ich noch mal ganz kurz sagen, läuft bei Apple Prime und Google Play jeweils für 3,99.
Na super.
Endlich mal was kostet.
Meine Nummer 3 ist der Film, wahrscheinlich der Musikfilm, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich habe erst gedacht, nehme ich den hier auf die Top 5, weil viele Leute finden den gar nicht so herausragend. Aber dann denke ich, wenn ich den selber schon 5-mal freiwillig gesehen habe, dann muss irgendwas dran sein. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Big Easy Express? Das ist also im Untertitel 3 Bands, 6 Cities, 1 Train and 1000 Miles of Track. Das ist ein Film von Emmett Malloy. Ich glaube, die Malloy Brothers sind auch so Dokumentarfilmemacher. Der ist von 2012, hat, glaube ich, damals auch, ich weiß nicht, ob er einen Oscar gewonnen hat, aber zumindest, ich glaube, eher einen Golden Globe als bester Dokumentarfilm. Und zwar sind die Folk-Amerikaner-Bands Mumford & Sons, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros und Old Crow Medicine Show. Die sind zu dritt in so einem historischen Zug durch den Westen der USA gefahren und haben da ganz viel Musik gemacht und haben dann an Bahnhöfen in 6 Städten haben sie große Konzerte gegeben. Und der Film spielt halt vorwiegend, also auch es gibt Ausschnitte aus diesen Konzerten, aber ansonsten zeigt er ganz oft, wie die in diesem Zug durch diese fantastische Landschaft im Westen der USA fahren, also durch Wüsten und so weiter, und wie sie in diesen Zug jammen, wie sie durch die Züge gehen und sich Grüppchen von Musikern zusammenfinden und voll auf die 12 irgendwie irgendwelche irren, gefiddelten und geschrammelten Folk-Dinger da runterziehen. Und das ist ganz toll gefilmt. Es gibt wunderbare Landschaftsaufnahmen. Es gibt wahnsinnig intensive Musikaufnahmen. Der Film erzählt nicht viel. Der erzählt letztendlich einfach nur von 3 befreundeten Bands, die auf Tour sind. Aber der transportiert neben wahnsinnig schönen Bildern unglaublich intensive musikalische Momente. Deswegen kann ich den Film nur jedem empfehlen. Der dauert auch gar nicht lang. Das ist so ein 70-Minuten-Film. Bei Apple TV kann man den leihen, glaube ich, als einzige Station. Und auf DVD gibt es den auch für, ich glaube, nicht allzu großes Geld. Und ja, mein schönster Moment war, als ich den Film, glaube ich, das 2. oder 3. Mal gesehen habe, war auf einem Häuserdach in Conil an der Costa de la Luz in Spanien mit einem Freund zusammen auf dem Laptop. und irgendwie im Hintergrund. Achso, das war
da, wo du dich aufgehalten hast, nicht was im
Musste nee, ich auch gerade diese Transferleistung schaffen.
Das war jetzt ein Transfer, aber ja. Dieser Film vor so einer Naturkulisse oder so, das ist einfach tolle Bilder, tolle Momente.
Also es klingt tatsächlich so, diese Konstellation klingt hochinteressant, ist im Zug zu machen sowas, aber wenn ich jetzt an so Mumford & Sons denke, mit dem möchte ich echt nirgendwo eingesperrt sein.
Ich bin auch kein großer Fan von Mumford & Sons, aber es ist auch völlig egal, was diese Bands da spielen im Prinzip. Also es ist nicht egal, aber man muss kein Fan von den Bands sein, um den Film toll zu finden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Okay.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass in deinem Ranking bisher ausschließliche Musikfilme stattfinden.
Es kommt noch was.
Da kommt noch
was. Zwei Positionen.
Ja, genau. Also ich find Jam schwierig. Jam ist ganz schwierig. Jam macht total Spaß, wenn du es selber machst, aber anderen Leuten beim Jam zuzuhören, finde ich total kompliziert.
Nein, Jam ist auch der falsche Ausdruck. Die spielen schon auch Songs. Ich glaube, manchmal improvisieren sie.
Ja.
Aber sie spielen auch Songs, nur die anderen steigen dann halt ein.
Okay, alles klar.
Insofern kann man es als Jam bezeichnen. Ich glaube, wir sind schon bei der Position 2. Ne?
Verrückt.
Natascha, du bist wieder dran.
Ich bin wieder dran. Ja, also ich meine, da hätte man ja auch Peter Jackson und die Beatles nehmen können. Bin ich ja gespannt, ob du den noch ins Rennen führst.
Nee, ich habe darüber nachgedacht. Aber ich habe den bisher nur in Ausschnitt. Ist der nicht 7 oder 8 Stunden lang? Bei Disney, ne?
Aber das müsste für dich ja besonders herrlich sein, einem malerischen Hintergrund, in der Natur, stundenlang.
Ich hab schon gehofft, dass, weil alle Leute und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die waren auch sehr toll. Aber da ich ihn noch nicht ganz gesehen habe, wollte ich ihn nicht erwähnen. Hat ihn?
Das ist das, wo sie ihr letztes Album aufnehmen oder
so. Ja, genau. Und das ist dieses ganze Material, das dieser Dokumentarfilmer oder Filmer irgendwie angelegt hat und damit dann nicht umgehen konnte. Und ich habe den hier auf meiner Liste stehen, würde den aber nicht ins Rennen der letzten 5 bringen. Ich habe den jetzt auch nicht alle Stunden angeguckt. Man kann sich davon, nach 3 Stunden hat man das Prinzip schon sehr begriffen. Es ist filmisch halt wahnsinnig interessant gemacht, wie der die Kuh melkt. Ja. Also den Stein bringt, weil er hat natürlich auch nur so ein gewisses Quantum an Aufnahmen und man merkt genau, also ich, die ich ja selber Filme mache, wie sieht man dann, wie schwer er es hat, von einem Bild aufs nächste zu kommen, und man sieht auch tatsächlich Continuity-Sprünge. Also wenn er dann irgendwie Yoko Ono als Beispiel dagegen schneidet, die aber was anderes trägt als 10 Sekunden zuvor, obwohl es die vermeintlich gleiche Runde darstellen soll. Also das ist als...
Das Prinzip des Films ist doch, die Beatles werden begleitet bei der Aufnahme ihres letzten Albums.
Genau. Und treten am Ende auf dem Dach auf.
Und es ist halt wirklich Studio und sie diskutieren, und es ist interessant zu sehen, dass offensichtlich vor allen Dingen Paul McCartney das kreative Feuerwerk ist. Also weiß man auch nicht, stimmt das wirklich so? Wurde das im Nachhinein ein bisschen so gesteuert? Ringo Starr hat zum Beispiel wirklich wenig zu sagen. Ja, naja, Ringo Starr lebt auch noch, ne? Ja, okay. Aber also insofern, ich will den ja jetzt gar nicht ins Ranking nehmen, ich finde es nur interessant. Ich dachte, da kommt dann sowas. Also meine Nummer 2 ist dann eben auch ein Konzertfilm, und das ist natürlich der beste Konzertfilm aller Zeiten. Ich hoffe, jemand anderes hat ihn von euch auch noch, sonst stehe ich ganz allein mit meiner Meinung, mit anderen Menschen. Und das ist natürlich Stop Making Sense von den Talking Heads, über die Talking Heads, mit den Talking Heads, von Jonathan Demme von, ich glaube, 1984. Und den kann man aber auch gerade, glaube ich, nur bei YouTube
Der wurde gerade remastered oder sowas,
ja,
oder sogar neu aufgenommen.
Der lief im Kino letztes Jahr, aber jetzt zur Zeit kann man ihn quasi nur bei YouTube gucken.
Ja, das ist ganz witzig, weil als ich jung war, richtig jung, da lief dieser Film ständig in den Programmkinos, die ich sehr häufig besucht habe in meiner Jugend, und ich habe den aber lustigerweise nie gesehen. Beschreib den doch mal. Ich glaube, Ältere kennen den wahrscheinlich.
Er ist ganz reduziert. Es ist halt, ich meine, man muss natürlich Talking Heads Fan sein, das ist klar, weil man eigentlich nur David Byrne sieht, wie er auf der Bühne steht, in einem tollen, weichfallenden, grauen Anzug. Der Film beginnt damit, dass seine weißen, makellosen Tennisschuhe Richtung Bühne schlappen, und dann steht er da und er singt. Und das ist alles. Und es ist aber wahnsinnig intensiv und es ist wahnsinnig gut.
Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen.
Ich habe mir jetzt den nochmal angeguckt. Ja. Also,
ikonisch auf jeden Fall, der Film.
So, ganz großer Gestaltungswillen dabei, also auch eben in dieser Reduktion, die aber nicht fad wirkt. Also das ist halt wirklich großes Kino.
Ja, also Talking Heads sind natürlich auch einfach
echt eine natürlich. Band.
Und ich meine, wie hieß noch die Schlagzeugerin? Ist das nicht Motaka? Nee, wie hieß noch die?
Nee, Motaka war ja von Half Japanese.
Ja, genau. Aber wie heißt die Schlagzeugerin? Weil sie hat eine Schlagzeugerin und das war damals, glaube ich, auch schon eine echte Innovation. So. Also es ist bis heute eine Innovation. Also es ist ja heute immer noch so, dass die meisten, wenn sie sich mischen, eine Bassistin haben. Aber damals war es halt echt was richtig. Also auch ich bin unter anderem deswegen Schlagzeuger geworden, wegen so einer Gruppe von Leuten. Und da gehörte sie zu, weil ich dieses reduzierte, marschartige so toll fand an ihr.
Ich habe ja jetzt gedacht, als du sagtest, der beste Musikfilm aller Zeiten, das wäre jetzt so ein Konzertfilm aller Zeiten, jetzt wäre der Woodstock-Moment da.
Ich bin ja noch nicht 80.
Ja, Jan, was ist denn deine Nummer zwei?
Ich hab kein Konzertfilm dabei und ich bleibe einfach relativ strikt im Metal-Business und habe Full Metal Village genommen, weil das, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, über das Wacken-Festival von 2006, 90 Minuten.
Von der Koreanerin.
Cho Sung-jung, ich hab sie richtig ausgesprochen. Und das war aber eigentlich gar nicht so sehr wegen der Musik natürlich, sondern weil das diese Symbiose aus Ort und Sound darstellt und wie die Menschen, die dort leben, ist ja tatsächlich ein ganz normaler Lebensmittelpunkt auch für Leute, wenn da nicht gerade irgendwie zwei Wochen lang, wenn es da völlig abgeht. Und dieser Blick auf diese, also von ihr, sie ist so Deutsch-Koreanerin, lebt schon sehr lange hier.
War das nicht so ein Abschlussfilm von ihr, von der Filmhochschule oder so?
Das kann sein, das weiß ich nicht. So, es war auf jeden Fall, es ist ein Langfilm, also kein Kurzfilm, von daher wird es schon irgendwas Größeres sein, also wo auch mehr Budget drin steckt. Und die hat einerseits so einen angenehm distanzierten Blick auf das Ganze, also so einen fast touristischen Blick und andererseits taucht sie total tief ein und kommt auch an die Leute unheimlich gut ran und befragt unheimlich viele Leute aus diesem Dorf, wie die dazu stehen. Es wird auch, bevor das Festival losgeht, wird schon geschildert, wie sich dieser Landkreis auf diese Flut, die damals ja noch halb so groß war wie heute, also jetzt sind es, glaube ich, 90.000, 100.000 Menschen, die da hinkommen und damals waren es noch so 40, das war kleiner als die Fusion, das war noch relativ überschaubar und dieser Blick, den sie darauf hat und gleichzeitig aber auch tief in die Musik eintaucht und zeigt, was der Metal für die Leute bedeutet, das ist halt der Marsch der Lederjacken-Szene so ein bisschen, also so total spießbürgerliche Szene. Ganz toller Film, immer noch ganz toller Film, hat auch Preise gewonnen, noch
und auch Becher. Ein Beispiel dafür, dass es wieder, dass Musikdokumentationen dann auch besonders interessant sind, wenn sie eben noch mehr als die Musik erzählen unter Umständen. Ne? Genau, und eben von dem, wo die Musik hingehört, was es mit den Menschen macht, in welchen gesellschaftspolitischen Kontext man das einordnen kann.
Ja, ich kenne den Film seit ewigen Zeiten. Es wurde ja sehr viel darüber gesprochen. Ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ich hoffe, er ist sehr viel besser als der gescheiterte Milberg-Tatort über Wacken.
Habe ich nicht gesehen.
Der letztes Jahr lief. Und ich war ja auch nicht so ein ganz großer Fan von dieser, war das RTL? Diese RTL-Plus-Serie, Legend of Wacken.
Ja,
fand sie
ja
mit super, Charlie, ne?
Ich fand die wahnsinnig witzig.
Ja, mir hat die nicht so gut gefallen, auch wenn ich deine Punkte gesehen habe, dass die Typen gut gecastet waren und einen ganz guten Job gemacht haben. Aber diese alte Wacken-Dokumentation, die lebt so ein bisschen davon, dass man diese normalen Leute, die da leben, und die Mettler gegeneinander überstellt. Und ist das, kann man das 15 Jahre später, weil der Film ist ja schon relativ alt, ne?
Ich habe ihn noch nicht, ich habe ihn nicht wieder gesehen.
Kann man das immer noch, ist das immer noch interessant?
Bestimmt. Du, und wo läuft der? Hast du das eben gesagt?
YouTube.
Ach so, gut.
Wie immer. Frei zugänglich.
Ja. Hast du nicht jetzt auch Anteile an YouTube? Ich weiß gar nicht.
Nee, niemand hat Anteile an YouTube. Es ist ein selbstbefeuernder Organismus geworden.
Okay. Jetzt bescheiße ich einfach mal mit meiner Nummer zwei, weil als ich am Anfang unserer Runde gelernt habe, dass man auch Konzertfilme nehmen kann, damit ist bei mir eine neue Nummer 1 entstanden und deswegen ist sind meine anderen beiden jetzt sozusagen fusioniert. Und zwar möchte ich hinweisen auf zwei Porträts, die sehr, sehr intensiv sind. Das eine ist der Film Lemmy über Lemmy Kilmister von Motorhead und der andere ist Anvil, die Geschichte einer Freundschaft, im Original Anvil, The Story of Anvil. Es sind beides Musikfilme, die sehr, sehr viel besprochen wurden, über die viel geschrieben wurde. Ihr kennt sie beide nicht?
Also ich finde, der erste erklärt sich ein bisschen von selbst, zum zweiten sagt mir gar nichts.
Okay. Ist Anvil nicht auch eine Metalband gewesen?
Ja, genau. Ja, okay. Also ganz kurz.
Bin ich der einzige Metalhead hier eigentlich?
Ich bin überhaupt kein Metalhead, aber der Film Lemmy ist, ich kenne, glaube ich, keinen, der ist von 2010. Ich kenne keinen Film, der näher an seinem Objekt dran ist und wo das Objekt auch die Filmemacher näher an sich heranlässt. Also Lemmy ist, es werden auch ein paar Eckdaten seiner Karriere, er kommt ja, glaube ich, aus Wales und so, wie er aufgewachsen ist und so weiter. Es wird das normale Doku-Zeug kurz erzählt, aber die meiste Zeit beobachtet man oder begleitet man Lemmy, wie er, ich glaube, in Los Angeles in seiner Stammkneipe sitzt. Er sitzt da tatsächlich tagsüber, wenn er nicht gerade auf Tour ist oder an irgendwas arbeitet, in der Kneipe und trinkt und unterhält sich mit den Leuten. Oder er ist in seiner Messi-Wohnung. Das ist wirklich eine Messi-Wohnung. Und die Kamera wird hereingelassen und man begleitet ihn, diesen wahnsinnig charismatischen, kaputten und gleichzeitig charismatischen Typen in seinem Leben.
Der sammelt doch auch komische Devotionalien.
Ja, der Nazi-Devotionalien.
Jetzt ist er tot.
Ja, wir reden jetzt so, als würde er noch leben, aber ich weiß gar nicht. Der ist, genau, von 2010. Das ist wirklich ein wahnsinnig intensives Porträt und das sage ich als jemand, der eigentlich kein Fan davon ist, so Rock'n'Roll-Lifestyle oder auch Drogensucht zu überhöhen. Und der andere Film, Anvil, das ist tatsächlich auch so ein Fanfilm, weil Anvil ist so eine gescheiterte Metalband, die in der Frühzeit eigentlich, der man ganz große Zukunft vorausgesagt hat und aus der aber nichts geworden ist. Und dann hat Sasha Gervaisi, ein ehemaliger Roadie dieser Band, ein Brite, 2006 und 2007 diese Band, die kommt aus Kanada, die sind alle irgendwie in irgendwelchen kleinen Jobs gelandet, völlig fertig, sind um die 50. Und dann versucht er, praktisch die bei der Wiederbelebung ihrer Karriere zu begleiten und erzählt die Geschichte dieser Band und auch von diesem Typen, von diesem Sänger, der halt auch total fertig ist. Also deswegen hatte mich das sehr an den Film erinnert, den du vorhin erwähnt hast. Das ist praktisch auch so eine Comeback-Geschichte von Leuten, die dort komplett gescheitert waren und auch ziemlich fertig sind in ihrem Leben, desillusioniert, und wie sie versuchen, das Ganze wieder in Gang zu kriegen. Und das ist ein Film, der ganz, ganz viele Preise gewonnen hat und über den man auf DVD kaufen kann, im Netz, gebraucht für 10 Euro. Und da habe ich gesehen, auf dem Cover ist das Zitat von Michael Moore, dem Dokumentarfilmer, der beste Dokumentarfilm, den ich seit Jahren gesehen habe, hat Michael Moore über den Film gesagt. Also Anvil ist ein Musikfilm, eine Musikdokumentation, die man gesehen haben muss.
Krasser.
Sag ich als jemand, Aussage, der mit Metal wenig am Hut hat.
Ja.
Und auch da gilt, und deswegen habe ich das mit Lemmy in einen Topf gepackt, das ist der andere Film, der die Kamera so nah an sich heranlässt oder die Beobachtungsobjekte so nah an sich heranlassen, wie ich es noch nie vorher gesehen habe. Großartiger, großartiger
Film. Und wo läuft der, hast du schon gesagt?
Den Anvil kann man, glaube ich, nur
auf DVD
kriegen. Ich habe bei Wer streamt es nachgeschaut, da war kein Anbieter.
Ne? Kein DVD-Player oder sowas. Mein Rechner hat auch kein Fach.
Vielleicht kann man auch da einen gebrauchten DVD-Player
externes
kaufen.
Externes Laufwerk. Gucken, ob ich das auf dem Flohmarkt finde.
Schaut euch Lemmy und Anvil an. Und damit sind wir schon beim Top-Platz, oder?
Ja.
Und Natascha ist wieder dran.
Ja, ich bin wieder dran. Würde ich doch gerne mal, um es spannend zu machen, was denkt ihr, was meine Nummer 1 sein könnte? In welche Richtung könnte das gehen?
Ich hoffe mir, was
Frauen. Die kenne ich ja auch nicht so gut.
Nee, ich weiß, aber so nach dem, was ich bisher ins Rennen geworfen habe.
Irgendwas Weibliches bitte, weil wir sind alle, wir beide sind total männerlastig.
Ja.
Stimmt,
ja.
Haben wir schon Frauen?
Nee, du hast die Messlatte eigentlich hochgelegt, weil du hattest mit einer Frau angefangen. Also von daher.
Ah, ich habe noch eine Frau gleich.
Ja, geil.
Achso, deine Liste wird total umgeworfen, okay. Nee, es ist tatsächlich keine Regisseurin und keine weibliche Figur im Zentrum. Und es ist sogar ein Musiker, den ich persönlich gar nicht so toll finde. Aber ich finde den Regisseur wahnsinnig toll. Das ist einer meiner Lieblingsregisseure, weil er so ungewöhnlich und stark und edgy ist, um das Wort mal so ins Rennen zu werfen. Und der Regisseur ist Julian Temple, ein britischer Regisseur. Mhm. Und der hat die sehr, sehr, sehr tolle Dokumentation gemacht, The Future is Unwritten, von 2007, ist als DVD verfügbar und bei YouTube. Und es geht um Joe Strummer, den Kopf von The Clash. Mhm. Und der Film schafft es halt, diesen wirklich unsympathischen Typen, Joe Strummer, das war ja kein netter Mensch offensichtlich, trotzdem sehr wertzuschätzen. Viele Leute feiern ihn und sind trotzdem bereit zu sagen, dass er schwierig war, dass er sie ausgenutzt hat, dass er dieses und jenes. Man erfährt sehr viel über Joe Strummer. Auch auf einmal sind mir so, also ich habe den Film damals gesehen, habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt, es werden einem sehr viele Sachen klar über die Einflüsse von The Clash, weil Joe Strummer, vielleicht wisst ihr das, ich hatte das jetzt auch vergessen, obwohl ich den Film schon mal gesehen hatte, war ja Diplomatensohn und ist also in Indien geboren, hat in Ägypten gelebt, hat in Bonn gelebt, etc., etc., Südamerika, dann, das erklärt natürlich viele Einflüsse, die dann in der Musik auftauchen. Der war ganz, wie viele halt in dieser Zeit, also es wird viel über London erzählt, dieses kaputte London in den 70er Jahren, das im Prinzip aussah wie frisch nach dem Krieg. Häuser nicht aufgebaut, eine große Squatting-Szene, aus der heraus sich halt alles gebildet hat. Also auch letztendlich die ganzen anderen Bands.
Squatting, Hausbesetzung.
Hausbesetzer-Szene, ja, okay. Genau. Also wo natürlich dann auch Leute vorkommen am Rande oder so wie die Sex Pistols oder Johnny Rotten oder. Und dann hat er diesen tollen Trick, dass er Leute immer um ein also Julian Temple, der Regisseur, setzt Leute um ein Lagerfeuer. Und das macht er aber offensichtlich an verschiedenen Orten der Welt. Und da sitzen dann Prominente oder nicht so Prominente beisammen und erinnern sich. Und holen auch mal die Gitarre raus und spielen Clash-Songs. Und dann gibt es aber auch Leute, die, also so Names, Bono Vox oder so, der sich dann auch erinnert. Und also es sind Prominente und Unprominente. Und es ist ganz filmisch, ganz toll gemacht. Es ist ein unglaublich warmherziges Porträt einer schwierigen Person.
Ist der schwarz-weiß? Also
nein. Nee,
also dann würde ja das Lagerfeuer scheiße aussehen. Ja.
Und das mit ganz viel, ganz tollem Archivmaterial, also wo jemand auch so richtig fleißig war, aber halt auch wusste, wie er das einsetzt. Dann noch mit einer eigenen filmischen Idee, viel Musik und eben einem ganz genauen Blick.
Ja.
Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Musikdokumentation. Also die eben unter verschiedenen Aspekten als Musikdokumentation gelobt werden muss, finde ich.
Ist vielleicht auch eine interessante Frage, ob Dokumentationen von Leuten besser werden, wenn sie auch fiktionale Filme machen, weil Julian Temple ja auch Fiktionen gemacht hat. So. Also ob das so darauf einwirkt oder ob Leute, die so in ihrem dokumentarischen Saft hängen, vielleicht stereotyper sind oder vielleicht auch kreativer und origineller und sowas. Weiß nicht, ob man da irgendwie mal so eine, ob es da Regelmäßigkeiten gibt. Ob du das so als Dokumentaristin irgendwie...
Weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht halt einfach eine Idee. Also in meiner Dokumentation bin ich ja auch nicht puristisch komplett. Mhm. Es gibt ja auch verschiedenste Elemente, die da drin sind. Und ich glaube, man darf sich halt vieles trauen. Also diese Direct-Cinema-Schule ist vielleicht nicht immer die am weitesten führt. Wenn man ein Thema liebt und das Menschen nahebringt, dann darf man einfach auch ganz spielerisch sein.
Was ist Direct Cinema?
Das ist eine Dokumentarfilmschule sozusagen, die in Amerika von Leuten wie Jonas Mackers zum Beispiel mitbegründet wurde, in Deutschland, in Hamburg von Klaus Wildenhahn, das bedeutet, die Kamera ist beobachtend dabei und greift nicht ein und es gibt eigentlich auch keinen Kommentar.
Ja.
So, das ist Direct Cinema.
Also das ist, aber du kommentierst auch nicht, ne? Oder kommentierst du deine
ja.
Filme?
So. Ja, aber ich, ja? Ach so, doch, ja.
Also jetzt bist du ja sogar Presenterin, ja, sowas, ja, ne? Aber was machst du in deinen anderen Filmen? Bist du da eher direct oder bist
unterschiedlich,
du...
Eher, ja? Unterschiedlich. Also es kommt immer aufs Sujet an oder was man will. Also manchmal ist es ja auch total hilfreich, wenn man die Leute an der Hand nimmt. Und je nachdem, wie gesagt, was man möchte. Mhm.
Okay,
ich finde das halt generell dieses apodiktische Sagen, ja, ein Film hat so und so zu sein oder es muss immer so sein, das finde ich total langweilig.
Ja.
Also nach Direct Cinema-Regeln dürftest du ja auch keine Animationen zum Beispiel verwenden oder sowas. Why not?
Das ist sozusagen die puristischste Form.
Genau, das ist die puristischste Form und das ist auch sehr anspruchsvoll, also so, weil... einfach nur Kamera draufhalten und laufen lassen, das funktioniert halt nachher auch im Schnitt nicht. Das muss schon sehr intelligent nachher komponiert sein.
Ich wollte gerade sagen, letztendlich im Schnitt kommentiert man das ja dann doch in dem, was man auswählt, was man gegenüberstellt. Aber gut, werden wir nicht zu filmtheoretisch.
Nein. Aber auf jeden Fall, das ist meine Nummer eins.
Ja.
The future is unwritten.
Kommen wir jetzt zu Jans Nummer eins.
Meine Nummer eins ist Searching for Sugar Man. Ich weiß nicht, ob ihr den in Erinnerung habt. Der ist
Oscar-Gewinner, ne? Oscar, genau, Oscar für gewonnen. Besten Dokumentarfilm.
2012, Spielfilmlänge.
12 Jahren.
Das ist die Geschichte von diesem Folksänger Sixto Rodriguez aus Detroit, der diesen einen Superhit hatte, Sugar Man, den hier auch, glaube ich, viele kennen, und zwei Alben gemacht hat Anfang der 70er Jahre und dann komplett an der Versenkung verschwunden ist.
Er ist auch wirklich verschwunden, ne?
Er war immer noch ein lebender Mensch, bei dem man an der Tür klingeln konnte, aber zwei Filmemacher, die einer ist Malik Bentjelloul, den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, die sind also auch Fans von ihm, haben sich halt auf die Suche nach ihm gemacht, nachdem er in den 70er Jahren verschwunden ist, also zumindest von der Bühne verschwunden ist, war auch gar nicht so besonders erfolgreich in den USA, aber er war wahnsinnig erfolgreich in Südafrika, da war so ein geheimer Superstar und das wusste der nicht und das ist wirklich eine der wahnsinnigsten Geschichten, die ich aus dem Musikgeschäft kenne, sodass dem das überhaupt nicht bewusst war, dass es überhaupt noch Leute in der Welt gibt, die ihn hören, und dieser Malik Bentjelloul nimmt ihn halt holt er ihn wieder ein bisschen zurück ins Business und erklärt ihm halt seine Bedeutung und sagt, dass seine Musik eine Relevanz hatte und auch vielen Menschen was bedeutet, und dann organisiert er aber tatsächlich mit ihm zusammen Konzerte in Südafrika. Und er kommt da hin, und ich weiß, ihr kennt ihr diesen Moment aus Oh Brother, Where Are Thou, wo die Band halt, also den Film kennt ihr,
ja.
Ne, habt ihr gesehen, und wo sie auf die Bühne kommen und verkleidet sind und eigentlich nur auf der Flucht vor der Polizei sind, und dann explodiert dieser Saal und alle kennen dieses Lied, und das sind so Momente, die der Sixto Rodriguez auch in Südafrika hat, dass er da auf so eine Bühne kommt und er denkt sich, so sollen ganz schön viele Leute da sein, und dann sind davor aber 40.000 Leute und alle singen jedes einzelne Lied von ihm mit, und das ist so, ich könnte heulen, wenn ich jetzt davon erzähle.
Ich habe den Film auch gesehen, ja.
Also ein total anrührender Film, der gleichzeitig aber auch noch irrsinnig viel wieder über die Musikbranche erzählt. Der ist allerdings tatsächlich ein bisschen fokussierter auf die Musik, weil er wirklich ist eine Konzeptdoku, die halt ein Ziel verfolgt, mit einer klaren Linie hin zu einem Ziel, nämlich diesem Auftritt, und das wird stringent verfolgt. So. Und dann danach verschwindet er auch wieder. Also er macht diese Auftritte und dann sagt er, okay, das war's, geil. Jetzt geh ich wieder nach Hause, habe keine Lust mehr, Musik zu machen.
Du hast ihn nicht gesehen, Natascha?
Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Ich glaube nicht. Ja.
Ich glaube auch, ich hätte ihn mir gemerkt. Sehr viele Leute geschaut haben.
Ja. Läuft bei ARD Plus in der Flatrate. Das sagt mir, ich weiß gar nicht, ob man ARD Plus muss man, glaube ich, auch bezahlen, wenn man es. Also
keine Ahnung.
Kostet nicht viel, aber das ist auch eine Flat. Und ansonsten gibt es den bei Sky Prime und Apple für ein Apple und ein Ei. Mhm.
Sehr schön. Ja, und als hätte man es bestellt, ist meine Nummer 1 jetzt weiblich. Und da ich ja jetzt erst am Anfang unserer Aufnahme erfahren habe, dass eben auch Konzertfilme möglich sind, muss ich natürlich...
Du bist eine Gate-Openerin.
Muss ich natürlich hier eine Lanze für wahrscheinlich meine absolute Lieblingskünstlerin Joni Mitchell brechen. Da gibt es von 1979 das großartige Konzert, zu dem es auch ein großartiges Doppel-Live-Album Shadows and Light. Es ist in Kalifornien ein Open-Air-Konzert von 1979, was aber erst, ich glaube, 25 Jahre später, was natürlich mittlerweile auch schon Anfang der Nullerjahre oder so war, dann als DVD erschienen ist. Und das ist halt diese Phase von Joni Mitchell, wo sie mit vielen tollen Jazzmusikern zusammengespielt hat. Michael Brecker, Jaco Pastorius am Bass, und wer war noch? Pat Metheny an der Gitarre. Und es ist einfach eine absolut irre Besetzung. Und es ist ein derartiges, freies, musikalisch unfassbar inspiriertes Agieren auf der Bühne zusammen. Ich weiß nicht, dich hole ich da wahrscheinlich nicht ins Boot, Jan, bei Joni Mitchell. Bist du Joni Mitchell-Freundin? Oder bist du eher so anders sozialisiert, ne?
Nee.
Ich meine, niemand sagt was Schlechtes über Joni Mitchell, aber ich bin halt richtiger Fan von der Musik. Ich finde es halt großartig, auch von den Texten.
Ich höre sie gerne in Maßen.
Ja.
Okay. Ein ganzes Konzertfilm würde ich mir nicht angucken.
Gut, also das ist dieses Album und der entsprechende Konzertfilm dazu ist etwas, was ich mir immer wieder, eigentlich jedes ein, zwei Jahre mir angucken und anhören muss, um die Schönheit der Kunst und der Musik zu verstehen und dazu zu weinen, sage ich einfach mal.
Aber siehst du auch gerade, ist sie nicht irgendwie, hat sie einen runden Geburtstag gehabt?
Und ja, war sie ganz ist voll 80, in den Medien, sie sowas, ist 80 ne? geworden. Es gab ein ganz tolle, da war ich auch, hier auf Kampnagel, Es gibt ja so eine Frauenband, The Joni Project, die sich sozusagen der Pflege ihres Liedgutes verschrieben hat. Und die haben zum 80. Geburtstag, das war im letzten Herbst, so ein All-Star-Konzert in Hamburg gemacht, mit ganz, wo sie halt Joni-Songs gespielt haben. Und bei jedem ist halt irgendwie ein bekannter Gast auf die Bühne gekommen. Das war auch wirklich eine ganz tolle Produktion. Ansonsten kann ich auch The Joni Project empfehlen, weil die machen das wirklich sehr, sehr gut, diese drei Frauen. Ist eine Coverband. Und, aber ja, diesen Film kann man wahrscheinlich auch bei YouTube gucken, also Shadows and Light, ein Konzertfilm mit Joni Mitchell. Und es gibt aber auch eine DVD, die kann man, glaube ich, auch gebraucht und neu irgendwie bei Amazon und Konsorten irgendwie erwerben.
Ich komme mit DVDs nicht weiter. Wir müssen.
Nee, da komme ich auch nicht weiter an der
kein
Stelle.
Player mehr, ne?
Ich höre mal, also mit Joni Mitchell, ich habe jetzt einiges gehört, dadurch, dass sie jetzt so in den Medien war und dass sie wohl auch, sie war wohl auch Teil dieser New York Studio 51 oder wie das heißt da.
Ja, Laurel sowas. Canyon war sie natürlich dann auch.
Ja.
Also so in dieser Hippie-Kommunen-Gegend da, wo die ganzen Musiker gewohnt haben.
Okay. Sie ist eine tolle Frau, auf jeden Fall. Ich finde ihre Stimme so ein bisschen anstrengend, aber ich finde sie natürlich toll. Aber ich hatte zum Beispiel auf meiner Liste so, ich habe das ja wie gesagt vorhin etwas flexibel gestaltet, weil ich den Film filmisch nicht so interessant finde. Aber es ist trotzdem eine tolle Dokumentation BBC, muss man bei YouTube gucken, von 2014 über Kate Bush.
Mhm. Ja.
Die ist auch richtig, richtig gut, weil ich bin Kate Bush-Fan schon immer gewesen. Ich liebe sie very,
man
very much.
Man kann Joni Mitchell und Kate Bush-Fan sein.
Absolut. Aber ich bin halt mehr von der einen Fan als von der anderen. Und diese Doku möchte ich auch gerne allen YouTube-NutzerInnen ans Herz legen, weil man kann es halt woanders nicht gucken. Ist halt auch toll, dann wenn Elton John oder so erzählt, er hat sie zu seiner Hochzeit eingeladen oder zu einem Geburtstag, wie auch immer. Und es waren 5000 super berühmte Leute da und alle waren so, was, Kate Bush ist auch hier und jeder wollte mit ihr sprechen, weil sie natürlich das große Enigma ist, ne? Ja. Weil sie sich ja auch komplett wie Sugar Man zurückgezogen hat und dann hatte sie ja wann, das ist ja auch schon 15 Jahre her oder so, dieses Doppelalbum, dieses Did of Snow.
Aber damals
sie
tritt ja, versucht,
und sie hatte dieses Konzert, sie hatte dieses
ja.
Konzert in London, dieses Doppelkonzert, aber sie ist ja eigentlich rätselhaft und wenn man sich dann auch nochmal anguckt, wie jung sie war, ich meine mit 12 ihre ersten Songs geschrieben, mit 15 das erste Mal vor Fernsehkameras gestanden und dann mit dieser vollkommen eigenen Choreo, diesen Kostümen und also sie ist einfach auch eine, möchte man im Nachhinein vereinnahmt sagen, eine feministische Ikone, aber für mich war sie wirklich so ein Role Model, als ich dann so 12, 13 waren, zum ersten Mal diese Songs gehört hatte. What? Was ist das? Und also, Hammer. Ganz
das war auch diese New Romantic-Welle, die damals auch so mit Spandau Ballet und sowas.
Ja, aber da kannst du sie nicht rein.
Nein,
das
sie
ist
steht
so
gar nicht.
War nicht so medieval oder sowas?
Nein, okay, überhaupt nicht.
Ich mag sie gar nicht. Deswegen so, ich finde,
das ist Running on the Hill ist halt toll.
Ausnahmekünstlerin und wirklich fantastische Songwriterin. Und also ganz großartig und vor allen Dingen halt in allen Bereichen. Und sie hat halt auch schon sehr früh versucht, in diesem Business selbst zu bestimmen.
Ja.
Und das als 17-jähriges Mädchen. Kannst du dir ja vorstellen, wie schwer das wohl mal war in den späten 70er Jahren?
Ich habe auch mal eine Dokumentation über sie gesehen, die ziemlich gut war, aber ich weiß nicht, ob es die ist, die du jetzt erwähnst. Das war auch eine BBC. Vielleicht ist es sogar
das
die gleiche.
Das ist wahrscheinlich die gleiche.
Habe ich irgendwann mal gesehen. Prima, dann habe ich doch, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserer Auswahl, weil es war wirklich der berühmte bunte Strauß. Es war vieles dabei.
Buzzer wurde gar nicht benötigt.
Buzzer wurde nicht benötigt, das finde ich wirklich faszinierend.
Naja, aber weil die Range auch riesig ist. Ne? Also wir haben hier ohne jedes Zeitlimit oder Formatlimit oder sowas, haben wir alle irgendwas rausgesucht, was uns was bedeutet. So, das wäre auch echt irre gewesen, finde ich, wenn wir da jetzt irgendwie ein paar Mal gebuzzert hätten.
Und damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Gespräches,
nämlich Nummer eins.
zu Nataschas Film, den man jetzt in der ARD-Mediathek sehen kann. Ich muss sagen, 2x30 Minuten. Ich hatte ja eigentlich mit etwas Längerem gerechnet, weil über die Hamburger Schule hätte man bestimmt auch einen längeren Film drehen hätte können. Aber irgendwie finde ich im Nachhinein dann doch toll, wie wunderbar kompakt du das in einer Stunde gepackt hast. Oder gab es mal Pläne, das als 6x30 Minuten zu machen?
Sagen wir mal so, 6x30 Minuten hätte es bestimmt nicht getragen. Da muss man mal realistisch sein. Ich hatte, nachdem ich meine ganzen Interviews geführt hatte, also ich hatte Transkriptmaterial 450 Seiten gedruckt oder so um sich mal ein Bild zu machen.
Was heißt das? Also erklär mal, was ist eine Transkriptseite so in Minuten ausgedrückt normalerweise? Kann man das sagen?
Nee, aber jetzt einfach, man kann sich ja vorstellen, 450 Seiten ist ein Buch. Also ja, das mal irgendwie runterzukürzen auf 2x30 Minuten. Also ich hatte keine Ahnung, weiß ich nicht, 14 Stunden Interview alleine. Mhm. Ne? So. Und es gab dann, hatte ich die Idee, ob wir nicht doch 3 Teile machen könnten, weil sehr viele Gespräche, womit ich nicht gerechnet hatte, mir sehr toll nochmal die Zeit vor der Hamburger Schule erzählt haben. Also die 80er Jahre und Punk und so weiter. Es war natürlich zu dem Zeitpunkt bereits als 2 Teile eingekauft oder finanziert und für den 3. Teil fehlte dann einfach das Geld. Insofern musste ich ganz viele Darlings killen. Das sind aber Phantomschmerzen, die ihr ja, also ihr wisst ja nicht, wo es mir wehtut, was rausgeflogen ist. Und man muss sagen, tatsächlich, was ich dann doch immer wieder interessant fand, auch bei, obwohl ich ja selber dabei war, es gibt halt gar nicht so viel Bildmaterial. Es gibt sehr wenig Musikvideos, teilweise in sehr schlechter Qualität. Und die wenigsten Leute haben fotografiert beim Ausgehen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das gab ja noch keine Handykameras.
Ja.
Und also ich kann froh sein, mir wurde viel zur Verfügung gestellt. Also auf jeden Fall, es gab weniger Archivmaterial aus, also im Sinne von Videos und so weiter, als ich es vielleicht mir gedacht hatte. Ich war dann doch ein bisschen überrascht. Kurzum, also ich glaube, 3 Teile oder 4 Teile mit dem vorhandenen Bildmaterial zu füllen, wäre vielleicht ganz schwierig geworden. Also es gibt tatsächlich in den Archiven der ARD doch einiges. Freunde und Freundinnen haben mir auch einiges zur Verfügung gestellt, aber man musste da auch manchmal den Stein melken.
Ich habe tatsächlich, nee, was wolltest du sagen?
Ja, ich wollte mal zur Genese sozusagen des Projektes. Du zeigst dich ja auch gleich am Anfang selbst im Film und sagst, ja, du warst auch so ein bisschen Teil der Hamburger Schule. Erklär doch mal ein bisschen, wie du überhaupt nach Hamburg gekommen bist.
Mit dem Zug?
Wie du die Leute, wie das dazu kamst, dass du da auf Plattencovers aufgetaucht bist oder irgendwelche Leute wie Rocco Schamoni oder sowas kennengelernt hast.
Das ist, wie das meistens so ist, glaube ich, einfach durch Zufall. Also ich bin nach Hamburg gekommen, um hier zu studieren und habe direkt an der Uni in einem meiner Seminare waren halt Leute, die auch schon im ersten Pudelclub waren, also in dem allerersten Pudelclub in der Kampfstraße. Und da bin ich mitgegangen und dann war das sofort
deine Szene. Meine
Szene, mein Zuhause, wenn du so willst. Und aus dem einen folgte das andere. Dann gab es ja das Kaspers Ballroom, da bin ich auch ganz viel gewesen. Das ist sozusagen der Vorläufer vom Heinz Kramers Tanzcafé gewesen. Habe mich sofort mit Olli und Schorsch sehr befreundet. Und da habe ich dann zum Beispiel auch schon Carsten Hellberg von den Suppenwürfeln kennengelernt. Und. Also man kannte sich. Das war ja eine ganz kleine Szene eigentlich. Ne? Und mit manchen wurden die Freundschaften dann intensiver, hielten an bis heute, andere hat man aus den Augen verloren. Also mir kam das auch damals gar nicht vor wie so eine in sich geschlossene Szene. Da kamen auch ständig Leute dazu oder gingen wieder. Oder ich war auch einmal bei Nixe, bei dem Salon eingeladen. Und also es war irgendwie, also ich habe es als relativ offen empfunden. Mhm.
Wer hat eigentlich, ich glaube, du hast es erwähnt im Film, der Begriff die Hamburger Schule hätte ein Journalist sich ausgedacht. Wo stand das damals?
Ja, damals stand es nirgends. Also das, ich habe das auch erst relativ spät, ich glaube, wir haben das alle erst relativ spät gecheckt. Und der Begriff, ich will das jetzt gar nicht festmachen, man kann es ja bei Wikipedia nachlesen, das ist der Taz-Journalist, weiß jetzt seinen Namen nicht.
Thomas Groß.
Danke, genau, den Begriff geprägt haben soll. Und das war aber auch nicht 1994, das war, glaube ich, erst 95, 96 oder so.
Es soll einerseits von Thomas Nieswand stammen.
Ja.
Der soll es irgendwann mal in den Diskurs reingeworfen haben, aber er mündlich. Und Thomas Groß hat es 1991 im Taz-Artikel geschrieben. Da hat er das erste. Und ich meine,
okay.
91, es war
ja
richtig früh.
Das
war
das
Gründungsjahr der Sterne so. Das heißt, es war der Begriff kam eigentlich fast schon früher auf als die Bewegung, wenn man
ja,
so will.
Ja, aber niemand hat das so genannt.
Nee, bis heute ja nicht.
Also nee, aber auch so irgendwie intern hätte niemand, also insofern, das hat sich dann halt irgendwie verselbstständigt. Und auf einmal, also da bin ich auch wirklich die falsche Person, die die Genese dieses Begriffs von damals verfolgt hätte. Nein, das bin ich nicht. Also der Begriff war irgendwann im Raum. alle haben gesagt, ach nee, also damit kann ich gar nichts anfangen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja jetzt selber auch keine Musikerin, ich habe ja in keiner dieser Bands gespielt und die Szene war ja auch wahnsinnig heterogen. Also es gab ja Bands wie die Robespierres, wo Klaus Ramke halt auf Portugiesisch gesungen hat oder auf Englisch, aber nicht auf Deutsch eigentlich, ne? Oder dann eben die Sterne, die Funk gemacht haben, die Goldies haben ja auch dazugehört, also die Goldenen Zitronen, die das Ganze sehr geprägt haben. Bernd Begemann, der eine Art Pate der Hamburger Schule ist und das vieles erst ermöglicht hat mit seiner Art des Textens. Also das war so heterogen und dann natürlich Bands wie Concord oder die Fünf Freunde mit Julia Lubke, später Stella, dann da war, oder die Elektronik Abzweigung, große Gruppe, wichtige Gruppe mit Menserens, Thies Münter und so weiter. Also keiner hatte das Gefühl, dass das einen Deckel für einen Topf gibt.
Aber was du ja ganz gut, das habe ich glaube ich auch in meinem Text dazu über deinen Film erwähnt, irgendjemand von deinen GesprächspartnerInnen bringt es ja so auf den Punkt, was ist Hamburger Schule? Das ist halt der deutsche Text, dass man auf einmal wieder, nachdem es davor nach Schlager und NDW wollte keiner mehr Deutsch hören und auf einmal kamen Bands oder KünstlerInnen mit deutschen Texten, die irgendwie sich anders ausgedrückt haben, die irgendwie, es war cool, um die Ecke gedacht, heißt es, glaube ich, in dem Zitat, ironisch. Und das war doch bei aller Unterschiedlichkeit der Musik im Prinzip der Kern der Hamburger Schule, oder?
Der Kern der Hamburger Schule war tatsächlich Musik mit Haltung. Witzigerweise haben ja auch einige prägende Bands, wie zum Beispiel die Suppenwürfel oder Captain Kirk und von Tobias Levin, anfangs Englisch gesungen. Ne? Also insofern, da gab es parallel nebeneinander herlaufende Stränge. Aber natürlich, im Prinzip war der Kern deutsche Texte mit Haltung, unkitschig und mit Sujets, die vielleicht auch erstmal erobert werden mussten. Das bezog sich natürlich teilweise auch auf Bands, die keine NDW gewesen waren, aber eben Bands wie Palais Schaumburg, ganz wichtig, oder Fehlfarben.
Ne? Ja, deswegen hatten sie auch ihre Wurzeln, arbeitest du ja auch raus. Ist ja so, um die Doku so ein bisschen zu beschreiben, ist ja eine Oral History. Also du lässt ja die Leute quasi so ein bisschen chronologisch erzählen, wie sich die Hamburger Schule entwickelt hat und kommst dann so vom ersten Teil, der noch rein beschreiben ist. Was ist das eigentlich? Zum zweiten Teil, was ist daraus geworden? So zweimal eine halbe Stunde. Erzählst du ja so ein bisschen das Gesamtkonstrukt und die Haltung, wenn ich das richtig verstanden habe, die kam ja auch erst, die war ja nicht am Anfang schon da, die war natürlich existent, weil das Ganze ein bisschen aus der Punkbewegung herausgewachsen ist, aber wenn ich das richtig gehört habe, dann kam diese Haltung erst so mit sowas wie Mölln dazu, mit den Pogromen, mit dem wachsenden Rassismus und der gleichzeitig wachsenden Gegenhaltung dagegen und sowas. Das ist ja erst so Mitte der 90er ist die Hamburger Schule ja explizit politisch geworden, oder habe ich das falsch verstanden?
92 oder so, ne?
Also ich würde sagen, die Haltung war in den Köpfen und in dem Verhalten der ganzen Leute schon da, weil wir waren ja, so wie Knarf Rellem das auch im Film sagt, wir waren linke Punk-Außenseiter. Also die Haltung war im eigenen Verhalten schon da und die fand sich dann in der Musik. Also sozusagen der Brandbeschleuniger waren die politischen Ereignisse, das Klima in der BRD, in der Nachmaueröffnungs-BRD und wo man sich dann eben auch noch verhalten wollte, auch was zeigen wollte und auf seine Umwelt reagierte. Das sagt der Tobias Levin auch. Also die Texte spiegelten, was uns beschäftigt hat.
Also ich auch einfach mal jetzt, um so in die feuilletonistische Wertung reinzukommen, es ist eine gute Dokumentation. Mir ist sie eine halbe Stunde zu kurz. Ich hätte gerne nicht Aufstieg und Fall so erfahren, sondern ich hätte gerne auf die Konsolidierung und Fall, also noch so ein Mittelteil gehabt. Ganz wichtig ist der zweite Teil, in dem du halt schreibst, wie, ich will nicht sagen, dass sie misogyn war, aber wie unterrepräsentiert die weibliche Seite zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung war, obwohl es halt weibliche Bands gab. Und die auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber das Bild war ein Männerbild. Das war ein Sterne-Tokotronik-Blumfeld-Bild und so. Und habe mich ein bisschen gewundert dabei, dass halt Rocco Schamoni da so eine dominierende Rolle hat in diesem Interviewteil und auch in der Skizzierung seiner Person als King Rocco Schamoni damals, weil ich den persönlich überhaupt nicht als Hamburger Schule verschaltet hätte. Also ihn als Person schon, als Bindeglied, aber musikalisch gar nicht. Das war halt irgendwie, das war so Kasper-Pop. Ich fand das auch damals schon merkwürdig, dass der so gehypt wurde.
Fand ich gar nicht.
Und das als auch die Goldies, also die Goldenen Zitronen mit Josh Cameron, die haben ja auch eine sehr starke Position. Die hätte ich zum Beispiel mehr im Punk verortet damals schon. Aber das zeigt einfach, wie vielschichtig diese Szene ist. Und das arbeitet die Szene, die Dokumentation, das mein Lob an dich, wirklich toll raus. Ist eine Doku, die ist nicht unkonventionell gemacht, aber die bringt es auf den Punkt. Und die du musst allerdings schon auch einen Bezug dazu haben. Also ich glaube, wer mit der Musik gar nichts anfangen kann, kann auch mit der Doku nichts anfangen irgendwie. Du musst, glaube ich, entweder in Hamburg verwurzelt sein, Kiez verwurzelt sein oder im deutschsprachigen Indie, also Indie, Rock und Pop.
Zur Strahlkraft der Hamburger Schule. Ich bin ja Ende 95 nach Hamburg gezogen. Mhm. Und ich hatte davor 5-6 Jahre in der hessischen Provinz in Marburg gelebt, wo ich studiert habe. Und es ist so witzig, weil in dem Film gibt es ja die Szene, wo Dirk von Lozo von Tokotronic sagt, wo sie so über ihren Klamottenstil mit alten Trainingsjacken und Korthosen reden. Und dann spielen wir in Marburg und da sehen die Leute auch alle so aus.
Und jetzt muss ich dich unterbrechen, weil das können die Leute natürlich, die das nachher hören werden, nicht sehen. Aber Erik hat eine blaue Adidas Trainingsjacke an und eine graue Korthose.
Ja, vielleicht machen wir nachher nochmal ein Selfie hier von unserer.
Genau, ist ein bisschen neuer aussehen. Und ordentlicher, glaube ich, auch die Trainingsjacke. Die ist nicht ja, so richtig vintage.
Ja, aber alles neu gekauft, ja.
Für heute.
Ja, wahrscheinlich. Nee,
aber
ich kann den Dresscode nicht.
Also solche Bands wie Blumfeld, Tokotronic, die Sterne, die sind, glaube ich, auch irgendwann mal im Dreierpack getourt oder vielleicht, weiß ich mir nicht mehr, auf jeden Fall die Tokotronic und die Sterne. Die haben natürlich wirklich eine große Welle gemacht, auch überall in der Republik. Und dieser Begriff Hamburger Schule, der war schon dann auch in den 90ern sehr, sehr präsent. Ich glaube nicht, Jan, du hast immer in Hamburg gelebt, wir haben auch mal woanders gelebt. Ist das keine Kritik.
Nee, ich habe nicht immer in Hamburg gelebt, deswegen, aber
ja, stimmt, ich bin
gebürtiger Hamburger.
Das genau, du bist Hamburger. Das hatte schon eine große Strahlkraft in der, sag mal, Studenten, Alternativen bei den Specs-Lesern, sag ich mal, die waren ja auch nicht nur in Köln oder in Hamburg. Das war schon ein großes Ding in den 90ern. Aber ich wollte dich eh mal fragen, Hamburger Schule, der Begriff, sagt es heute noch irgendjemanden, der, ich sag mal, unter 40 ist oder sowas noch was? Können die Leute damit, dein Film ist ja nicht historisch, du fragst ja nicht, welche Spuren sind, ja, vielleicht welche künstlerischen Spuren sind geblieben, aber nicht können sich die Leute noch an die Hamburger Schule erinnern? Das fragst du ja nicht, ne?
Na, ich würde mal sagen, wir haben ja alle Kinder, du auch, ne? Also meine Kinder, für die ist das Musik aus dem letzten Jahrhundert. Das muss man ganz klar sagen. Also damit können die eigentlich nichts anfangen. Ja. Die hören Hip-Hop.
Also ich war mal bei...
Und die finden das, glaube ich, auch zu verkopft oder so. Ja. Wobei ich muss sagen, meine jüngere Tochter war, als sie klein war, also so mit 4, 5, hat sie Frank Spilker sehr und die Sterne, das war ihre Band.
Aber weil du auch mit denen befreundet warst, also es war so eine biografische...
Nee, das weiß ich jetzt nicht, ob es daher kam, also, aber sie fand halt die Texte zugänglich, sie fand die Musik sehr tanzbar,
ja.
Und aber das ist ja nicht mit jungen Leuten gemeint, also das muss man jetzt ja mal ganz klar sagen, und ich glaube, die jungen Leute von heute, also ich sehe schon musikalische Spuren bei Bands wie die Nerven oder die Türen, auch von so einer Haltung, auch Schnipo Schranke zum Beispiel. Da gibt es schon Bands, wo ich sage, da ist ein Bezug zu da. Mir wurde gesagt, ich kann das selber nicht beurteilen, aber mir wurde gesagt von einer Zuschauerin, dass durch diese Erzählhaltung es leicht sei, auch für die Gen Z da einen Zugang zu finden, dass man mitgenommen werden würde. Also und wenn das gelingt, dann ist das natürlich toll.
Der Begriff existiert und der wird auch verwendet. So, also der wird halt mittlerweile oft ironisiert so im Feuilleton, aber ich kenne, also auch gerade so aus der Musikszene, aus der Jüngeren, die jetzt halt irgendwie so um die und unter 30 sind, die verwenden den Begriff Hamburger Schule total generisch. Also das ist ein stehender Begriff. Und für viele auch ein positiver Bezugsrahmen, glaube ich einfach. Das waren Indie-Bands, die sich, was haben die damals für Platten verkauft? Wenn du 3000 Platten verkauft hast, dann war das ein Spitzenwert so. Und das war, lief ja immer unterm Radar, obwohl es feuilletonistisch irgendwie eine Bedeutung hatte. Und deswegen, das nehmen die schon als positive Bezugsquelle und das auch so ironisieren tun wir das vielleicht so als auf der publizistischen Ebene, aber die Leute, die selbst Musik machen, die sehen das positiv, habe ich das Gefühl.
Das haben, glaube ich, auch einige damit ihren Frieden gemacht, die früher gesagt haben, ich will nie in diesem Topf da reingeworfen sein und ungerührt werden. Die sagen heute, also zum Beispiel Rocco hat auch gesagt, also nicht in meinem Film, aber im Gespräch sagt er auch, ich fand das eigentlich immer toll, weil das waren, also, dazu zu gehören, weil das waren meine persönlichen Helden, diese ganzen Bands. Und wenn ich dann in eine andere Stadt gefahren bin und man sagte mir, ich bin auch Hamburger Schule, dann hat mich das stolz gemacht, weil das waren ja meine Freunde und die fand ich selber alle gut.
Ja.
Was war eigentlich mit Blumfeld, die relativ wenig in deinem Film vorkommen? Wollte Distelmeier kein
Interview geben? Ja, leider. Jochen Distelmeier gibt wohl keine Interviews mehr zu damals, also wohl nur zu neuen Alben. Ich habe also bei seinem Management angefragt und also auch nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt, aber also es kam eigentlich sogar gar nicht richtig ein Nein. Also dann so ein halbes Jahr, nein, ich frage nochmal nach und dann kam halt gar nichts mehr, leider. Und ich habe halt, und die haben halt ein Musikvideo gehabt und es gibt ein bisschen Archivmaterial im ARD-Archiv. Aber dadurch war ich auch in meinen visuellen Möglichkeiten relativ eingeschränkt, okay, was die Blumfeld-Erzählung angeht. Also schade.
Ach, weiß ich gar nicht. Also ich meine, ich finde Blumfeld, abgesehen vom Standort, ungefähr so Hamburger Schule wie Element of Crime. Das ist ja eher so ein, Poesie-Pop. Ich finde, der passt da, das hat da, also aus meiner Perspektive noch nie so richtig reingepasst, weil Hamburger Schule was viel Raueres für mich hatte, also auch was viel.
Du musst, also Blumfeld geht nicht ohne Hamburger Schule, finde ich, also da deutsche Texte, dieses um die Ecke gedacht, dieses Komplizierte, diese Wucht, also das muss, und das wurde auch immer so wahrgenommen.
Ja, aber umso mehr ist klar, so bei all den Grenzen, klar, die ich mir selbst setze, so, das ist einfach, ist echt ein Riesentopf, in dem vieles reingeschmissen werden kann. Und Haltung, Sprache, Punkwurzeln sind halt irgendwie, glaube ich, so diese drei Elemente, die zumindest am Anfang so reinkredenzt wurden und dann hat sich das selber gefüllt. Und es hat sich auch mit Frauen gefüllt, nur dass sie halt nicht so, nur dass sie nicht so präsent waren. Also da würde ich mir total wünschen, wenn da noch was hinterherkommt. Also wenn da noch einfach, wenn wir eine eigenständige Doku, die Frauen der Hamburger Schule, fände ich toll.
Ja, das wäre toll, weil es gibt, ich kann es auch eher nur kurz benennen, es ist ja auch eine ganz neue Form von Journalismus entstanden.
Ja.
In der Specs, in anderen, auch in der Szene Hamburg, die damals ja noch nur die kleine Schwester war, aber auch in der Intro. Es haben Frauen geschrieben, es haben tolle Frauen geschrieben, es wurde als Musikmanagerin waren sie erfolgreich, als Videoregisseurin, also Deborah Schamoni und Svenja Rossa zum Beispiel. Und. Das Interessante ist halt nur, dass sie so wenig in der ersten Reihe zu finden waren.
Ne? Ja.
Also es gab sehr viele Frauen, die zur Hamburger Schule gehörten und die maximal mitgestaltet haben. Ja. Aber die Namen musst du halt dann suchen oder du gehörtest irgendwie dazu und kanntest die und kannst sie benennen oder eben auch Bands, die heute schon lange nicht mehr aktiv sind. Ich meine zum Beispiel Julia Lubke, ich fand die immer ganz toll von Concord und Fünf Freunde. Ich habe lange mit ihr telefoniert und sagte, nee, sie hat damit einfach auch abgeschlossen. Sie hatte kein dringendes Bedürfnis, da nochmal vor die Kamera zu treten und von früher zu erzählen. Gibt's ja auch. Ist ja auch völlig in Ordnung.
Voll respektabel. Ne? Also
total.
So, sich nicht irgendwie auf alten Lorbeeren ausruhen zu wollen oder sich nochmal feiern zu
Also möchten. Insofern, es gab sie. Oder Charlotte Goltermann, ne, von La Domat, die mit der ich auch gut bekannt bin, eine tolle Frau, die vor der damals auch viele Angst hatten, weil sie wirklich entscheidungsfreudig war. Die hat allen die Meinung gesagt, die hat gar keine Angst gehabt. So war zumindest der Eindruck. Ne? Die hatte auch ein Standing und
Aber das ist auch toll an der Doku, dass da die Produktionsseite stark zu Wort kommt und da dann eben auch die starken Frauen von, es waren glaube ich von Lado vor allem, die Frauen, ne, die also auch Tokotronik entdeckt haben und sowas und das irgendwie dem damaligen Labelchef Karol von Rautenkranz halt irgendwie erst unterjubeln mussten, weil der das irgendwie gar nicht so geil fand und so. Also den Move machst du und der ist mir auch total wichtig gewesen. Also das war so ein bisschen auch erlöst davon, dass es vorkommt, weil ich Angst hatte, als ich davon gehört habe, es gibt eine Hamburger Schuldoku, boah, das werden wieder alles nur Boys sein.
Ja, und das ist genau tatsächlich auch ein kurzer Punkt gewesen innerhalb der Diskussion, als wir über das Thema nachgedacht haben in der Redaktion, dass ich gesagt habe, also das ist mir sehr wichtig und das muss der zweite Teil sein, dass wir darüber reden. Also weil ich selbst weiß ja, wie ich es erlebt habe und es ist ein Thema, das mich seit damals beschäftigt, mit dem ich mit Freundinnen wie Rebecca Spilker schon oft darüber gesprochen habe oder mit Miriam Brüger und so weiter. Da kann man auch keine abschließende Meinung sagen. Man kann es vielleicht auch einfach nur benennen und beschreiben. Also man muss ja niemanden im Nachhinein verurteilen. Aber wir hatten halt auch manchmal unbehagliche Gefühle als Frauen.
Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob man dann zu Zahlen hören wird, weil wir hatten ja in diesem Podcast im letzten Herbst mal über die beiden Dokus über Viva und die Echt-Doku gesprochen. Und natürlich habe ich dann im Nachhinein auch mit Leuten, die unseren Podcast kennen oder einfach Leute, die diese beiden Dokus gesehen haben oder einen von den beiden gesprochen. Und ich habe immer so festgestellt, dass sie sehr berührt waren von den Dokus, weil sie ihre eigene Jugend, ihre eigene Zeit abgebildet haben. Klar, da ist immer dieser Nostalgiefaktor dabei, der natürlich dann so Gefühle auslöst. Und so ging es mir halt auch, jetzt die ganzen, ja, halt gealterten Menschen zu sehen, die damals halt jung waren und Musik gemacht haben. Aber das löst natürlich viele Gefühle aus. Glaubst du auch, dass das vor allem Leute schauen werden, die Doku, die sozusagen in den 90er Jahren jung waren?
Das ist eine echt schwere Frage. Keine Ahnung.
Ist es ja auch egal, aber keine ich habe mir die Frage halt gestellt.
Natürlich ist es eine legitime Frage. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich vermute mal ganz stark, dass Leute im Alter meiner Eltern, die sind um die 80, in der Mediathek nicht freiwillig darauf gehen würden. Ich habe aber jetzt, als die Filme in die Mediathek kamen, die meinen Eltern vorgeführt und meine Eltern, ich bin mit Opern groß geworden. Das war der Soundtrack meiner Kindheit. Meine Eltern haben auf Partys Opern gehört.
Geil.
Also die haben, ich will damit nur sagen, die haben mit Musik der Hamburger Schule null Berührungspunkte. Damit können die gar nichts anfangen. Die haben sich das natürlich angeguckt, weil ich da durchs Bild laufe und von meiner Jugend erzähle. Aber die haben tatsächlich das interessant gefunden, dass auch in diesen gesellschaftspolitischen Kontext eingebettet zu sehen. Was war damals noch los? Mauerfall, ach so, Mölln, etc., etc. Und wie man dann sich damit auseinandersetzt, das fanden die total spannend. Mhm. Und auch eben von der, was weiß ich, also die Sexkrise des Kiezes, die überhaupt möglich gemacht hat, dass diese Freiräume entstanden. Und insofern, ich würde mir wünschen, dass Leute vielleicht einfach aus Interesse da reingucken, auch wenn sie denken, das hat nichts mit mir zu tun. Who knows?
Aber das ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Das ist auch gleichzeitig natürlich noch ein Stadtporträt oder ein Kiezporträt oder eine Milieustudie. Also eben gerade so Sex wurde durch AIDS plötzlich irgendwie nicht mehr verkäuflich auf dem Kiez und dadurch wurden Räumlichkeiten frei so und die wurden gefüllt. Und dann gab es halt neue Clubs und in den Clubs traten sie auf und so. Das ist ja eine Genese, die alle Subkulturen irgendwie durchmachen und jetzt ja auch gerade wieder zersmasht werden. Und mal gucken, ob du dann irgendwie in 20 Jahren eine neue, die dann nicht Hamburger Schule, sondern irgendwie anders heißt und wieder zeigst, wie irgendwo irgendwelche Orte erobert worden sind oder sowas machen kannst.
Kommen wir vielleicht mal zum Abschluss. Was bleibt denn für dich, Natascha, von der Hamburger Schule? Also wie wirkt sie in unsere Gegenwart?
Also du meinst natürlich über das Persönliche hinaus.
Ja, ich meine jetzt mein künstlerisch, Pop, historisch, wie auch immer.
Es gibt ja Kontroversen dazu. Also es gibt Menschen wie die von mir sehr verehrte Christiane Rösinger, die unter anderem in dem Gespräch gesagt hat, naja, diese Musealisierung der Hamburger Schule ist doch Quatsch. Also es hat sich in den Film geschafft, weil sie andere ganz tolle Sachen gesagt hat. Man muss sich halt dann bei 32 Minuten auch irgendwie konzentrieren. Und natürlich hat sie recht, Musealisierung ist ja immer eine zweischneidige Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Haltung und dieses Neuschreiben von deutschen Texten, also dieses ganz anders Umgehen, wie Stefan Rath auch sagt im Film, die Sprache war die Musik. Also das hat, glaube ich, schon Einfluss genommen auf die Art und Weise, wie heute deutsche Texte geschrieben werden. Und das kann man natürlich bei manchen Bands, auch der ursprünglichen Hamburger Schule, vielleicht sehen, dass da so eine Wendung ins Popistische gegangen wurde, ins sehr Gefällige, ins Befindliche, was vielleicht heute zu finden ist bei diesen Songpoeten, wie es ja mal so schön heißt.
Boah, das ist aber böse.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass so, ich mag auch Max Giesinger nicht und trotzdem habe ich ihn als Referenzgröße in meinem Text über deinen Film genannt, weil ich glaube, so eine Art, sich auszudrücken, man kann das schlecht gemacht finden, das hat schon auch seinen Ursprung in dieser Befindlichkeitspop, war ja auch mal so ein Schimpfwort, aber dass man überhaupt diese Gefühle so rauslässt, auf diese Art und Weise und mit so Sprachbildern arbeitet auch, ich glaube, das kommt schon.
Oh, da können wir jetzt richtig streiten, weil Max Giesinger macht Kalkulationspop.
Das ist kein Gefühl.
Aber ich möchte trotzdem sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Also ich habe gegen ihn als Person habe ich überhaupt nichts. Also,
der soll sogar ganz nett sein.
Also ich möchte einfach festhalten, ich sage nichts gegen Max Giesinger als Person. Er steht natürlich auch für jetzt Leute wie Mark Forster und so weiter. Alles wahrscheinlich wahnsinnig nette, persönlich total top integre Leute. Für mich als Musiker und Texter wahnsinnig uninteressant. Mhm. So, und das ist halt eine Art von Musik, die nicht über die eigene Befindlichkeit hinausweist, die immer nur die Nabelschau betreibt. Und das ist ja das, was Frank Spilker zum Beispiel auch sagt, was er mit den Sternen nicht wollte, die Nabelschau, dieses immer nur ich, wie geht's mir, sondern einfach mal was wagen. Und das war das Besondere, Texte, die was wagen. Und das würde ich mir halt ganz doll wünschen von vielen, vielen neuen Bands, dass die was wagen mit ihren Texten, sich mal richtig weit aus dem Fenster hängen und einfach ein Experiment eingehen.
Amen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und ich danke dir oder wir danken dir ganz herzlich für diesen tollen Besuch. Ich fand, das war eine sehr inspirierende Runde mit uns dreien und wünsche dir viel Erfolg für die weiteren Projekte.
Vielen Dank, ich fand es auch ganz toll. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank und guckt euch diese Doku an, läuft bei einer ARD Mediathek.
Genau. Und ich möchte am Ende nochmal darauf hinweisen, dass unsere nächste Sendung dann wahrscheinlich wieder eine reguläre sein wird, wo wir verschiedene halbwegs aktuelle Formate besprechen werden, Jan und ich. Und die wird, kann man sich leicht merken, am 14. Juni, das ist ein Freitag, das ist der Freitag, an dem die Fußball-EM hier in Deutschland losgeht. Da kommt auch unsere nächste Folge. Wer ein bisschen vorab mehr wissen will, was bei uns passiert, sollte uns auf Instagram abonnieren. Da gibt es meistens die Themen schon einen Tag vorher, auch ein bisschen Fotomaterial. Und ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns bei Apple Podcasts, Spotify und Co. bewertet, weil das hilft diesem werbe- und sponsorenfreien Podcast extrem weiter. Wir lesen auch Mails, die könnt ihr an fernsehpodcast@web.de schreiben. Ansonsten danke ich nochmal in die Runde und sage bis zum nächsten Mal.
Hallo.
Ciao.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.